Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 17. Mein Name ist Jan Götze und ich sitze hier an diesem Tisch wie immer nicht alleine, sondern mit Luca. Hallo Luca.
Moin zusammen, ich bin auch wieder dabei. Ja, heute haben wir wirklich mal einen extremen Kontrast, ist mir eben gerade so aufgefallen, zwischen der letzten Folge und dieser Folge. Ich glaube, viel extremer geht's eigentlich kaum, ne?
Ja, es wird auf jeden Fall, das können wir schon mal verraten, ein bisschen sportlicher. Mhm. Und ich hoffe auch mal, dass uns dieses Auto vielleicht ein bisschen mehr überzeugt als der GLE aus der letzten Folge.
Ja, das hoffe ich auch, ja. Das stimmt, der hat ja nicht ganz so gut abgeschnitten. Aber es wird auf jeden Fall ja schon mal deutlich leichter.
Ja, schwierig, dass es noch schwerer wird.
Richtig,
ne? Dann
genau.
Hätten wir einen zusätzlichen Führerschein hier machen müssen, sobald.
Ja, dann wäre es ein Wohnmobil oder ein Panzer oder irgendwas gewesen vielleicht. Ja, hast du recht.
Aber es ist auf jeden Fall auch ein interessantes Auto. Ein Auto, was vielleicht nicht jeder sofort auf dem Schirm hat. Von einer ganz bekannten Marke. Mhm. Weißt du was? Wir hören jetzt einfach rein.
Ja, würde ich auch sagen.
Also Sound ab. Es ist immer ganz interessant, um euch mal so ein bisschen abzuholen. Natürlich auch, bevor wir diese Folge jetzt hier aufnehmen, hören wir uns den Sound hier auch nochmal an. Einfach, um nochmal so ein Feeling dafür zu bekommen. Und Luca sagt dann immer berechtigterweise, ja, wir hören jetzt natürlich nur über den Handy-Lautsprecher. Über die Boxen klingt das Auto natürlich wieder ganz anders. Bassiger, sagst du, ne?
Genau.
Aber nichtsdestotrotz, ob bassig oder nicht, das Auto ist, finde ich, am Sound nicht zu erkennen. Ich wüsste es nicht.
Nee, überhaupt nicht. Ist ja auch ein extrem besonderer Motor. Kommen wir später nochmal zu. Und ich denke auch, die meisten werden da definitiv nicht die Marke raushören.
Ja, das stimmt. Und die Marke ist Porsche. Es ist der zweite Porsche hier bei Achtung Fahrspaß. Aber es ist kein 911.
Mhm, ganz was Spezielles.
Ja, allerdings. Es ist ein Transaxle Porsche. Und Transaxle, das bedeutet ja Motor vorne, Getriebe hinten. Das wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Jetzt nochmal so ganz allgemeine Frage. Früher, zumindest so in meiner Wahrnehmung war das so, wurden diese Transaxle Porsche schon belächelt oder vielleicht sogar gehatet. Mhm. So. Jetzt hatte ich allerdings immer wieder so das Gefühl in den letzten 2-3 Jahren, vielleicht auch 5 Jahren, die haben so einen enormen Hype erfahren. Also irgendwie sagt jeder so, ah, das ist auch ein geiles Ding und so für alle, die keinen 911 wollen oder jetzt no front, aber sich keinen leisten können. Die sagen dann, also 924 oder 944 ist schon auch cool.
Ich glaube, das ist halt genau das Thema. Die 911er sind halt die Bank durch so absurd teuer geworden. Ist ja egal, was für ein Modell du eigentlich, also die älteren 911er. Ja. Sodass dann natürlich die Leute vielleicht mal links und rechts geguckt haben und dann ist dieser Wagen oder die anderen Transaxle-Modelle genauso, dann mehr in den Fokus gerückt und da hat man sich viel mehr mit beschäftigt und vielleicht dann auch mal gemerkt, Mensch, so schlecht sind die gar nicht.
Ja, es ist wahrscheinlich genau so der Fall, aber ich finde es halt krass, wie sich das Blatt irgendwie gewendet hat. Mhm. Früher wirklich in meiner Wahrnehmung absolut links liegen gelassen und mittlerweile gibt es ja auch so eine richtige Community, gerade, ich habe wirklich das Gefühl, gerade so 924 und 944, die haben wirklich in den letzten Jahren die sind richtig gekommen, ne?
Ja, absolut. Aber wie ging es dir denn? Hast du dich früher mit den Autos auseinandergesetzt?
Nö, ich habe die gesehen und ich muss gestehen, gefallen haben die mir jetzt optisch nicht. Mhm. Ich dachte immer so, ja, hat sicherlich seine Daseinsberechtigung, aber ich wusste auch nicht viel über die Autos, um ehrlich zu sein.
Nö, gehen mir nämlich genauso. Ich habe mich eigentlich kaum mit denen auseinandergesetzt und das, obwohl wir ja beide große Porsche-Fans sind, waren das immer so Autos, die kannte man, kannte auch so ein bisschen die Eckdaten, das weiß man halt einfach so irgendwie als Autofan, aber mehr halt auch nicht. Also man hat sich nie so richtig damit auseinandergesetzt.
Ja, das stimmt. Und jetzt haben wir einen kleinen Bogen geschlagen, kommen aber zurück, denn wir reden heute über den Porsche 968 CS.
Genau, also quasi die letzte Variante der Transaxle Porsche, der Transaxle Modelle und dann auch noch als Leichtbauvariante.
Genau, also wir fangen einmal vorne an. Ihr kennt das ja, 968, der kam 1991, also super Jahr, ne? Klasse Jahr, 1991. Also welches Auto da auf den Markt kam, muss einfach gut sein, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Da wurde der vorgestellt als Nachfolger des 944. Es gab den 968 als Coupé und als Cabrio. Interessant ist, das war mir zum Beispiel auch nicht bewusst, er basiert immer noch auf dem 944. Ich dachte immer, das wäre ein ganz eigenständiges Auto.
Das wusste ich tatsächlich noch, weil du siehst es ja auch im Prinzip beim Mittelteil von dem Wagen. Genau, da werden wir später im Design nochmal drauf zurückkommen. Das war ja eigentlich relativ kurzfristig eigentlich, das Ganze wurde ja auf die Beine gestellt, weil der 944, das wusste ich wiederum zum Beispiel nicht, wurde ja 10 Jahre gebaut, relativ lang ist, und dann haben sie gemerkt, so langsam schwächeln irgendwie die Absatzzahlen, wir müssen irgendwas machen, und dann haben sie in relativ kurzer Zeit den 968 dann entwickelt, und der basierte halt auf dem 944, also, ja, böse Zungen würden sagen, es ist ein Facelift, dafür ist es viel zu umfangreich gewesen, aber er basiert nun mal halt noch auf dem alten Modell.
Genau, ja, also Facelift, das finde ich wirklich, also mich hätten sie damit gecatcht, ne, wie gesagt, mir ist nicht mal aufgefallen, jetzt als ich es gelesen habe und mal drauf geachtet habe, ja, an der Fensterlinie erkennt man es, aber ich wusste es gar nicht, ich dachte wirklich komplett eigenständig, aber dann haben sie einen guten Job gemacht, könnte man sagen.
Ja.
Und der 968, ja, der wurde dann allerdings auch schon relativ schnell wieder eingestellt, muss man sagen.
Ja.
Und zwar schon 1995, lag natürlich, wie so oft, daran, dass er einfach sich nicht so gut verkauft hat.
Ne, also der hat nicht mal die Hälfte der Bauzeit vom 944 geschafft. Und ja, wurde leider nicht allzu oft verkauft.
Ja, ein Grund könnte gewesen sein, das liest man zumindest immer mal wieder, dass das Auto recht teuer war. Mhm. 89.800 D-Mark hat der gekostet bei Markteinführung. Und da hat Porsche dann noch mal versucht, gegenzusteuern. Und da wird es interessant, denn da kommt unser Fahrzeug, der 968 CS, ins Spiel. CS steht für Clubsport, okay, das wissen wahrscheinlich hoffentlich alle, die sich mit Porsche auskennen. Und das war nicht so als Sportmodell gedacht, was man ja vermuten könnte, wenn man Clubsport hört, sondern als Basismodell. Und dieses Basismodell war günstiger und sollte dadurch die schwächelnden Verkäufe ankurbeln.
Genau, es wurde einfach eine Menge weggelassen. Was im Detail, kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Und dadurch sollte halt einfach nur der Preis niedriger sein, der Basispreis, und dadurch vielleicht mehr Leute wieder angezogen werden. Können wir jetzt vorwegnehmen, hat auch nicht allzu gut geklappt, weil der CS kam 93 auf den Markt, also ziemlich genau bei der Hälfte von der Bauzeit. Und wie Jan eben schon gesagt hat, 95 war schon Schluss. Also 2 Jahre lang wurde der gebaut. Und ich kann auch nochmal die genauen Zahlen sagen. 1538 Exemplare sind entstanden in diesen 2 Jahren.
Vom CS.
Vom CS, genau.
Ja.
Und dann war Ende.
Das ist schon sehr, sehr wenig. Macht es wiederum interessant, weil das Auto heute selten ist. Ich habe auch noch mal rausgesucht zum Vergleich die Stückzahlen vom 968 insgesamt, also inklusive Cabrios, 11.241 Stück. Davon 1538 CS. Also schon gut selten, das Auto.
10% haben das Basismodell quasi genommen.
Genau, ja, ungefähr.
Mhm.
Ja. Ein Fakt, den ich vielleicht noch eben loswerden möchte, weil auch das hat mich überrascht. Der 968 wurde bei Porsche gebaut in Zuffenhausen. Warum sage ich das jetzt? Weil 924 und 944 nicht bei Porsche gebaut wurden, sondern bei Audi.
Und das wiederum wusste ich nicht.
Ja, wir wollen hier auch immer was dazu lernen, ne? Ich habe jetzt schon, allein im ersten Kapitel, schon ganz viele neue Sachen gelernt. Ist ja mega.
Perfekt.
So, und jetzt wollen wir euch natürlich auch verraten, wem dieses Auto gehört. Und das Auto gehört dem lieben Benjamin. Und aufmerksame Hörer unter euch, die kennen Benjamin schon. Und zwar aus Folge 8. Welche Folge war das?
Porsche 992 Dakar.
Ja, also Benjamin ist der Geschäftsführer von David Finest Sportscars hier aus Hamburg, einem ja, unabhängigen Sportwagenhändler, und man könnte es jetzt ja so sagen, unser Porsche-Kontakt. Zwei Porsche, zweimal gehörten sie Benjamin.
Ja, stimmt. So. Ja.
Also, wenn wir auf Porsche zurückgreifen, dann über Benjamin. Schon mal an dieser Stelle vielen Dank fürs zur Verfügung stellen des Autos. Und wir können auch schon mal spoilern, das Auto, also exakt das Auto, das wir gefahren sind, das steht auch zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zum Verkauf. Wir wissen natürlich jetzt nicht, wie schnell der weg ist. Aber gegebenenfalls ist er noch da, wenn ihr diese Folge hört. Von daher könnt ihr dann mal schauen. Den Preis verraten wir aber erst später. Wir wollen ja hier einen schönen Cliffhanger einbauen, ne?
Fies.
Ja, und was Benjamin am 968 gut gefällt und was ihm vielleicht nicht so gut gefällt, ja, das soll er uns mal kurz selber verraten. In diesem Sinne, Sprachnachrichten ab.
Moin Benjamin, mein Lieber. Du kennst das Spiel ja schon. Es folgen die Fragen zu deinem Porsche 968 CS. Und wir beginnen mit der ersten Frage. Wie lange hast du das Auto schon und wie viele Kilometer bist du so ungefähr in der Zeit damit gefahren?
Moin Jan. Ja, ich kenne das Spiel. Ich habe das Auto seit ungefähr 2 Jahren. Ganz genau kann ich das nicht sagen. Seit ungefähr 2 Jahren. Und ich bin damit einmal nach München gefahren, dann weiter zum Gardasee, dort ein paar Runden und dann wieder zurück. Ich denke mal, alles in allem ganz sicher 5000 Kilometer.
Als nächstes wollen wir gerne wissen, was gefällt dir am 968 TS besonders gut?
Besonders gut an dem Auto gefällt mir, dass es so schön selten ist, dass es ein Porsche ist, den man nicht unbedingt gleich als Porsche vielleicht identifiziert, wenn man sich nicht so sehr mit diesem Modell auskennt. Und ja, die Verarbeitung, die Laufkultur dieses Vierzylinders, das hat mich wirklich sehr begeistert und überzeugt mich.
Weiter geht's mit der nächsten Frage. Gibt es etwas, das dich an dem Auto stört?
Stört mich eigentlich nur, dass ich viel zu wenig damit gefahren bin, aus meiner Sicht. In diesem Jahr kaum und das ist sehr schade. Die Sitze sind fantastisch, das Schaltgetriebe ist wunderbar, die Bremsen sind tipptopp. Also im Grunde ist es ein Auto, das man durchaus im Alltag fahren kann und eigentlich stört mich nichts.
Und natürlich bekommst du auch unsere neue Zusatzfrage gestellt. Welches ist dein absolutes Traumauto? Also wenn Geld keine Rolle spielen würde, welches Auto würdest du dir als erstes in deine Garage stellen?
Mein absolutes Lieblings- und Traumauto ist der Ferrari F40. Auch wenn das Auto ganz sicher nicht alltagstauglich ist im Hamburger Berufsverkehr, ist es für mich einfach eine absolute Ikone. Ja, der Supersportwagen meiner Kindheit, meiner Jugend, das Postercar und ja, ich bin ihn leider noch nie gefahren, würde das gerne mal machen und ich kann mir gut vorstellen, dass das ja einfach das beste Auto ist, das beste Auto mit Straßenzulassung, das man haben kann, wenn man auch noch ein anderes Alltagsauto hat.
Ja. Also ich muss natürlich als erstes jetzt auf den F40 eingehen. Ne? Also F40, wir haben vorher, also ich wusste ja, welches Auto sein Traumauto ist, aber ich habe Luca eben die Quizfrage gestellt. Was schätzt du, was ist sein Traumauto? Luca hat auf Porsche getippt.
Ja, natürlich, naheliegend. Ich war mir eigentlich sicher, dass es ein Porsche ist. Ich wusste nicht genau welcher, aber ich dachte, es muss ein Porsche sein. Deswegen war ich beim F40 doch ziemlich überrascht, aber muss sagen, sehr gute Wahl.
Sagst du, ist eine gute Wahl?
Ja, auf jeden Fall. Bin ich selber auch noch nicht gefahren?
Wollte gerade sagen, würdest du auch mal fahren?
Würde ich auch mal machen, ja.
Ja, okay. Sonst, ja. Also setzen wir auf die Liste unter den Koenigsegg Jesko, das Traumauto von Michael, dann jetzt den F40.
Ja,
ja, also genau. Die werden ja wohl im nächsten Jahr klappen.
Ja, das ist wirklich kein Problem.
Also, da will ich jetzt mal, bin ich positiver Dinge.
Ja, definitiv. Das sollte ja easy machbar sein.
Aber zurück zum 968 CS. Wir haben auch gehört, Benjamin stört nichts.
Nö.
Er hat kurz noch mal bei der Frage noch mal kurz aufgegriffen, was er doch noch alles gut findet. Da ist noch einiges eingefallen.
Ja.
Also das Auto scheint ihn auf jeden Fall sehr zu überzeugen. Und ja, ob uns auch nichts stört, das wollen wir doch mal hören. Ne? Mhm. Und damit würde ich sagen, wenn du nichts mehr zur Historie hast, starten wir rein in das Design.
Design.
Also, ich habe ja gerade schon gesagt, ich war mir gar nicht darüber bewusst, dass das Auto noch auf der Karosserie des 944 basiert und streng genommen eigentlich nur Front und Heck umfangreich überarbeitet wurden. Aber ich habe mich noch mal ein bisschen eingelesen und das Design stammt von einem Designer, boah, jetzt kann ich nur verlieren, Harm Lagai heißt der gute Mann. Ich hoffe, das ist so halbwegs richtig ausgesprochen. Es ist ein niederländischer Designer, der ab 1971 bei Porsche gearbeitet hat und unter anderem für den 928 verantwortlich war. Kanntest du den guten Mann?
Nein.
Vorher?
Absolut nicht. Ich wusste tatsächlich vorher schon, dass ja die Front das erste Mal beim 968 war und dann später erst beim 993 war. Mhm. Und die ist ja von dem guten Herrn.
Ja.
Muss aber sagen, den Namen, den kannte ich überhaupt nicht. Und als ich ihn gesehen habe, habe ich auch gedacht, den werde ich auf jeden Fall nicht notieren, weil ich ihn nicht aussprechen kann.
Sehr gut.
Du hast es jetzt ja gemacht.
Das habe ich ja jetzt übernommen.
Genau.
Aber hast du denn dann auch gelesen oder wusstest du womöglich schon, welche Autos er noch so designt hat?
Nö, eigentlich nicht.
Okay, weil das fand ich ganz interessant. Also er war
in doch, 996 und so weiter, ne?
Genau, also er war in den 70ern bei Porsche, dann ist er zu Ford gegangen. Bei Ford hat er Sierra und Escort auch unter anderem mitverantwortet. Bei Design ist ja auch immer so, man sagt dann, das Design stammt von XY, meistens ist es ja ein Team. Mhm. Dann ist er zu BMW gegangen, bei BMW Z1. Mhm. Und dann ab 1989 wieder zu Porsche. Da war er dann Leiter der Designabteilung in Weissach und war unter anderem verantwortlich für, ich habe es notiert, Boxster, Cayman, Cayenne, 968, 993, 996, 997.
Ah, okay. Das wusste ich wiederum nicht. Ich wusste nur, dass er das neue Markengesicht eingeführt hatte mit dem 996 und er wollte, dass alle die gleiche Identität haben und deswegen alle diese, ja, viele sagen ja so Spiegelei-Scheinwerfer bekommen haben, ne?
Genau. Und dein absolutes Traumauto hat der gute Mann auch noch designt, ne?
Ach, wirklich jetzt?
Carrera GT.
Oh. Okay, das ist aber schon traurig, dass ich das nicht weiß.
Deshalb habe ich dich so gefragt, ob du das wusstest.
Okay, krass. Nee, das war mir nicht bewusst. Ich dachte, beim 996 war dann vorbei. Also so die Ära da quasi, aber okay.
Carrera GT hat er auch nochmal eben aus dem Ärmel geschüttelt.
Guter Mann. Vielleicht sollte ich mir den Namen jetzt nochmal merken. Wie hieß er noch genau?
Harm Lagai.
Harm Lagai, alles klar. Gut.
Ja, vom Carrera GT wieder zurück zum 968 CS. Und jetzt, wo ich diese ganze Ahnenreihe gerade aufgezählt habe, muss ich auch sagen, in einigen Details erinnert mich zumindest der 968 auch an den 928. Liegt natürlich in erster Linie an den runden Klappscheinwerfern. Also wir haben jetzt hier nach dem 8er aus Folge 15, zack, das nächste Auto mit Klappscheinwerfern. Mhm. Ne? Haben wir davor so groß angekündigt. Jetzt kommt's hier, bababab, alles hintereinander. Und anders als beim 944 hat der 968 keine Abdeckung auf den Scheinwerfern.
Mhm. Und dadurch klappen die halt auch komplett anders aus, wie man es eigentlich gewohnt ist. Also im Prinzip ist es eine komplett andere Art von Klappscheinwerfern, wie man sie eigentlich kennt.
Richtig, die klappen nämlich nach vorne und hoch.
Ja genau, die stellen sich so auf. Früher hat man ja oftmals auch Froschauge gesagt bei diesem Triumph damals.
Ja.
Und so sieht es ja eigentlich bei dem auch aus, ne?
Genau, ja. Und dadurch, allein schon weil die Scheinwerfer eben auch rund sind, erinnert er mich von der Front her mehr an den 928 als an den 944, auf dem er ja eigentlich basiert.
Von der Front auf jeden Fall, das stimmt. Aber ich finde, sobald du ein bisschen rumgehst, sieht man es ja schon sehr eindeutig.
Ja, die Frontschürze im Vergleich zum 944 ist natürlich etwas runder geworden. Alles so ein bisschen smoother, würde ich jetzt sagen. Nicht mehr ganz so kantig. Aber wie du dann schon gesagt hast, spätestens im Profil sieht man dann, wenn man es weiß, wirklich die Verwandtschaft zum 944 ziemlich deutlich, ne?
Ja, absolut. Das Witzige ist, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, wenn du so ein bisschen mal die Hand vor die Seite hältst, wenn du ihn so von schräg vorne siehst, dann könnte man meinen, es ist wirklich ein 993, der einfach nur so ein bisschen einen auf die Nase vorne bekommen hat, dass es so ein bisschen platter ist. Sobald du aber dann die Hand wieder wegnimmst, ist es ein komplett anderes Auto.
Warte, ich mach das jetzt kurz hier. Ja.
Weil das Design an der Front ist ja fast identisch zum 993. Nur die Linie beim Kotflügel, die passt halt natürlich nicht und dann hinten wird es ja deutlich eckiger dann auf einmal. Also es sieht so ein bisschen aus wie so ein Mischmasch aus einem 993 und einem 944 halt.
Ja, stimmt. Ja, doch. Also ich finde halt wirklich, ist mir auch ein Rätsel, wie mir das vorher nie auffallen konnte. Wirklich, wenn du dir die Fensterlinie im Profil anschaust, dann siehst du ja echt, und auch die Tür und so, ist ja echt mega deutlich die Verwandtschaft zum 944.
Genau.
So, aber die haben es durch diese veränderte Heck- und Frontpartie wirklich bei mir hinbekommen, diese Illusion aufrechtzuerhalten, dass es ein anderes Auto
komplett
ist.
Komplett neues Modell.
Ja. Also es hat bei mir gut funktioniert.
Ja, siehst du. Spricht nicht ganz für dich, aber gut.
Ja, tatsächlich, im Profil gibt es sonst auch gar nicht so viel zu sagen. Wenn wir jetzt einmal ans Heck gehen, muss man sagen, das Heck an sich ist relativ schlicht. Wir haben ziemlich große Rückleuchten. Etwas runder als beim 944. Und eine Sache, die sehr auffällig ist, finde ich, bei den Rückleuchten, die sind komplett rot.
Sieht so ein bisschen aus, als wenn das eigentlich ein US-Import wäre erstmal, ne?
Genau.
Ja.
Und hast du auch gelesen, wie sie das hinbekommen haben, dass ja, also es ist ja alles in diese Rückleuchten integriert, also Rückfahrscheinwerfer und auch Blinker, wie sie es hinbekommen haben, dass das trotzdem eben nicht alles rot leuchtet?
Nö.
Es gibt spezielle Filter vor den entsprechenden Teil oder vor den Parts in der Rückleuchte, wodurch dann eben beim Rückwärtsfahren das Licht weiß leuchtet und der Blinker orange.
Aber okay, also die Birnen sind herkömmlich, aber dazwischen ist nochmal so ein Filter.
Genau, ja.
Okay, spannend. Nee, wusste ich auch nicht.
Finde ich super speziell. Mhm. Ne? Das sind so kleine Details, wo man denkt, okay, wie, also würde man jetzt gar nicht drüber nachdenken.
Mhm.
Aber es ist ja offensichtlich, dass das Auto nicht rot blinken darf in Deutschland.
Nee, klar. Und normalerweise wäre man gewohnt bei solchen Rückleuchten, dass er dann vielleicht unten nochmal so eine schmale Leiste hätte, wo dann irgendwie die Rückfahrscheinwerfer drin sind oder die Blinker oder wie auch immer. Ne?
Ja, genau.
Und das hat er gar nicht. Er hat ja ein komplett cleanes Heck, nur diese komplett roten Leuchten. Oh, haben sich was einfallen lassen. Nicht schlecht.
Ja. Und zwischen den Leuchten, das finde ich super charakteristisch bei dem Auto, dieser eingeprägte Porsche-Schriftzug. Mhm.
Ja, mega Detail, ne?
Finde ich auch. Super cooles Detail. Und das kommt auch, je nachdem, wie du das Auto fotografierst, ist das so richtig auffällig oder ganz dezent?
Ja. Und ich finde auch noch ungewöhnlich, dass die Stoßstange halt über die Rückleuchten geht.
Mhm.
Dass die Linie da halt lang. Normalerweise wäre man ja gewohnt, dass sie da unten lang geht. Aber genau dadurch hat er halt diesen cleanen Look. Und dadurch lenkt auch nichts so richtig von diesem Schriftzug, den du gerade schon genannt hattest, ab. Weil das halt so oben, das ist so ein Teil irgendwie. Es sieht alles sehr flüssig aus.
Ja, das stimmt. Und dann ist da noch ein ganz, ganz kleines Detail. Das fällt einem wahrscheinlich sogar nur auf, wenn man das Auto live sieht. Uns ist es dann nämlich auch erst aufgefallen, als wir etwas in den Kofferraum tun wollten. Das Auto hat kein Kofferraumschloss.
Nee, da ist einfach nur so ein kleiner Blindstopfen, oder wie will man das nennen? Irgendwie sowas, so ein kleiner Propfen. Ja, und wir beide standen erstmal wirklich wie die ersten Menschen vor dem Wagen. Haben die ganze Zeit versucht, dachte, irgendwo muss es doch gehen, mit dem Schlüssel rumgekaspert und sonst was. Und irgendwann habe ich durch Zufall durch die Seitenscheibe nur so einen kleinen Hebel gesehen. Und dachte, das würde ja überhaupt keinen Sinn machen, warum soll der da hinten sein? Also quasi versteckt hinter der C-Säule. Ich hätte geguckt, denkst, kann er das sein? Rangezogen, zack, geht das Ding auf.
Ja. Also das muss man auch wissen, ne?
Ja, auf jeden Fall, ja.
Mich hat das so ein bisschen dran erinnert, als du es dann gefunden hast, davor bin ich da aber auch nicht drauf gekommen, der Lada Niva, der hat ja auch keinen Kofferraumöffner von außen, da hast du auch wirklich wie so einen kleinen Hebel, aber da ist es dann eben ja zwischen B-Säule und C-Säule. Ja, wie gesagt, als du es gefunden hast, ist mir das wieder eingefallen, aber von alleine bin ich da jetzt auch nicht direkt drauf gekommen.
Was ich da so witzig fand, wo wir gerade sowieso bei der Anekdote sind, wir haben ja schon gesagt, es sollte ja ein konsequenter Leichtbau eigentlich auch sein. Und dann hat er aber hinten an der Klappe, die ist ja auch relativ groß, muss man dazu sagen, aber hat er so zwei Dämpfer, die auch ordentlich Kraft haben. Ja. Die ist ja echt richtig nach oben geschossen, könnte man fast sagen. Vielleicht auch, weil sie frisch gemacht wurden, wie auch immer. Aber dann denke ich so, okay, dieses kleine Kofferraumschloss wurde weggelassen, aber zwei so ordentliche Dämpfer, da hätte ja eigentlich auch so einen Stab gereicht, mit dem man das aufstellen kann, oder nicht?
Ja, wahrscheinlich.
Ja,
ja, das war dann wahrscheinlich doch zu wenig Komfort.
Ja, kann sein. Da haben sie dann einen Cut gemacht.
Oder? Du hast schon recht. Wahrscheinlich hat man an dem Schloss 100 Gramm gespart, aber in so einem Dämpfer hättest du mehr gespart.
Ja, hätte ich jetzt, also würde ich jetzt so vermuten, so ein Dämpfer wiegt ja schon ein bisschen was. Jetzt auch nicht übelst viel, aber.
Ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt gerade schon über die Kofferraumklappe sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass das ein, also wirklich eine riesige Kuppel ist. So eine Glaskuppel, ja. Also das ist auch so wieder so ein Detail. Klar, wenn man jetzt das Auto einfach mal so betrachtet, ist das jetzt nichts, was einem auffällt. Aber wenn man länger darauf schaut, denkt man plötzlich, wow, das ist wirklich so eine große Glasfläche. Das ist total krass.
Und genau diese Glasfläche, finde ich, sorgt dafür, dass, das kann man schon vorwegnehmen, unser Wagen hatte einen nachgerüsteten Bügel, also einen Überrollbügel von Matter. Und der ist auch in Wagenfarbe lackiert. Zu der Wagenfarbe kommen wir allerdings erst ein bisschen später noch. Knallt auf jeden Fall. Und durch diese riesen Glasscheibe kannst du halt den Bügel von hinten perfekt sehen. Und ich finde, das sieht so gut aus.
Ja.
Das passt richtig gut.
Absolut, ja. Das ist ein richtig cooles Detail. Und wir können auch schon mal spoilern, hinter dieser Klappe verbirgt sich auch für einen Sportwagen wirklich ein ziemlich, ziemlich großer Kofferraum.
Ja.
Also das ist wirklich sehr, sehr groß. Wir haben selber für diese Folge danach recherchiert und haben uns beide eben angeguckt und haben gesagt, so groß.
Das ist schon echt ordentlich, ja.
Und das, obwohl das Auto an sich gar nicht so groß ist, denn wir haben natürlich auch die Abmessungen für euch. Also so ein 968, der ist 4,32 Meter lang, 1,74 Meter breit und 1,25 Meter hoch. Also ihr merkt recht schon,
kompakt.
Genau, auch in der Breite gar nicht so breit, relativ flach. Und ich habe einfach mal zum Vergleich, weil ja das Topmodell der Transaxle-Baureihe war ja damals nun mal der 928, also es war der, sollte ja mal den 911 beerben, kennen sicherlich einige von euch die Geschichte. Und der wiederum ist 20 cm länger, das ist noch okay, 452, aber Breite 15 cm mehr.
Oha.
So, und da finde ich, merkt man dann, okay, dass dieser 968 eigentlich wirklich ein kompaktes Auto ist. Mhm.
Ja, stimmt. So viel Breite hätte ich aber auch nicht geschätzt.
Ja.
Krass.
Und Höhe ist wiederum fast identisch, 1,28 zu 1,25. Also man merkt schon, er ist einfach quasi nochmal gedrungen nach der 928.
Mhm. Ich finde, passend dazu kann man eigentlich auch schon mal die Felgenabmessung zum Besten geben, die auch nochmal zeigen, wie klein das Auto eigentlich ist, weil die Felgen an sich wirken auf dem Wagen überhaupt nicht klein, sind aber tatsächlich nur 17 Zoll Felgen. Mhm. Und vorne hat er sogar nur eine 7,5er drauf.
Ja.
Schon recht schmal ist, mit 225-45 Reifen. Und hinten hat er eine 9er Felge drauf mit 255-40, auch 17 Zoll, ne?
Ja, und da sind wir jetzt wieder an diesem Punkt. Auch das hatten wir in Folge 15 beim 8er. Es sind, gut, der 8er ist deutlich größer, aber diese Autos aus der damaligen Zeit, die brauchen gar nicht so große Felgen. Und nee. Heutzutage hast du wirklich, auch das haben wir jetzt ja schon mehrfach hier an dieser Stelle gesagt, hast du Kleinwagen, wo 18 Zoll Felgen drauf sind und du denkst, na, 19 würde dem auch gut tun.
Mhm, ja, ist wirklich so. Und hier 17 Zoll, das sieht wieder super stimmig aus.
Und ein 968 normal, also kein CS, der wurde damals sogar mit 16 Zoll ausgeliefert. Also es war schon ein Zoll größer.
Mhm.
Ja, und jetzt müssen wir natürlich zum CS kommen, beziehungsweise zu den spezifischen Veränderungen im Design. Es sind eigentlich nur relativ wenig Veränderungen, außen zumindest, die aber für mich einen Riesenunterschied machen. Es gibt 5 Außenfarben für dieses Auto. Weiß, Grand Prix Weiß, um es genau zu nehmen, Indisch Rot, Speed Gelb, Schwarz oder Maritim Blau. Bei 4 von diesen Farben sind die Felgen in Wagenfarbe, nur bei Schwarz sind sie Silber.
Das finde ich auf jeden Fall eine spannende Entscheidung irgendwie. Ich denke so, okay, so rote oder gelbe Felgen, total naheliegend. Aber Schwarze Felgen, das können wir nicht machen.
Das ist zu abgedreht.
Das nimmt keiner. Das ist total verrückt.
Ja, finde ich auch irgendwie
kurios. Also würde mich echt mal interessieren, wer das, also woran das festgemacht wurde irgendwie so, weil das hätte man doch komplett durchziehen können.
Ja.
Aber, ja.
Ich finde es auch kurios, heutzutage schwarze Felgen jetzt wirklich gang und gäbe. Farbige Felgen hingegen absolut selten.
Ja, eben. Das ist genau andersrum halt.
Ja, und unser Fahrzeug war gelb.
Ja.
Und das freut mich.
Ich wollte sagen, ihr müsst jetzt sein Grinsen gerade sehen. Gelb, zack, bis über meine Ohren.
Also, wir haben ein gelbes Auto mit gelben Felgen. Und jetzt, Luca hat es ja eben schon gesagt, gelben Überrollbügel. Also wirklich, es die Farbe gelb dominiert. Und ich finde, das sieht so gut aus. Und für mich ist Speedgelb auch die beste von diesen 5 Farben. Auch wenn es nicht die seltenste ist, es sind sogar relativ viele tatsächlich gelb. Ich finde die Farbe ultra gut.
War mir klar, ja. Ich finde auch, dass es sehr gut passt. Kannst du dir vorstellen, mir wäre es ein bisschen zu viel.
Welche Farbe würdest du denn nehmen?
Ich würde tatsächlich Maritim Blau nehmen.
Ja, okay. Ist tatsächlich bei mir, die finde ich, die zweitbeste Farbe.
Mhm.
Ich finde, also schwarz, das ja, wer den in schwarz genommen hat, der das Auto irgendwie nicht verstanden.
Das wäre auch super langweilig.
Weiß finde ich auch nicht so cool. Indisch Rot mit roten Felgen sieht schon special aus. Ist jetzt nicht, ich mag halt Indisch Rot nicht so gern. Also wäre es ein anderer Rotton vielleicht. Aber
ich finde ja teilweise Weiß mit weißen Felgen eigentlich ganz cool.
Aber
bei, so, bei manchen älteren Autos, bei dem passt das irgendwie. Also weiß ich, irgendwie steht dem das nicht so. Aber ich finde auch Rot nicht so. Also wenn, muss es echt gelb oder blau sein. Aber bei mir wäre es auf jeden Fall blau.
Ja, und du weißt ja, bei mir ist es gelb. Ich habe ja sogar, das ist ein Stoff für eine andere Folge an und für sich, aber Luca guckt schon nach rechts.
Ja, ich wollte gerade gucken, ob es hier irgendwo ist gerade.
Ja,
ich sehe es gerade nicht.
Da.
Ja, aber ich glaube, es steht genau hinter der Kommode, deswegen kann ich es nicht sehen.
Ja, also ich habe mal meinen Traum GT4 RS so imaginär gespeckt und es gibt, ich habe einen Bekannten, der macht so Renderings dann von diesen Autos exakt so in diesem Speck und damals habe ich mich vom 968 CS inspirieren lassen und GT4 RS allerdings nicht in Speedgelb, sondern Signalgelb, also ein etwas wärmerer Gelbton, in gelb mit gelben Magnesiumfelgen und dieser seitliche Lufteinlass hinter der Tür, der ist ja immer schwarz beim GT4S, den auch in Wagenfarbe. Ey, das Ding nach wie vor, auch wenn der GT4S jetzt nicht mehr gebaut wird, das wär's.
Das wär's?
Das wär's.
Da siehst du dich drin.
Ja, absolut. Und deshalb fühle ich natürlich auch diesen 968 so sehr und hab's mega abgefeiert, dass der eben auch in Gelb war, genau so, wie ich den bestellen würde.
Habe ich mir gedacht, ja.
Also Optik kann ich schon mal sagen, ohne jetzt zu viel vom Fazit vorwegzunehmen, Optik für mich 10 von 10. Also da bin ich komplett dabei. Wir müssen vielleicht noch zum Ausstieg dieses Kapitels, beziehungsweise vielleicht ist auch eine ganz gute Überleitung in das nächste Kapitel, sagen, dieses Auto, und ihr könnt es euch natürlich sehr gerne bei uns auf Instagram unter @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, anschauen. Und dieses Auto hat tatsächlich 235.000 Kilometer auf dem Buckel. Mhm. Und ich habe an den Bildern, könnt ihr mir glauben, Indianer Ehrenwort, nicht groß was bearbeitet. Das Auto sieht wirklich nicht mal nach 100.000 Kilometer aus. Ne?
Nee, also der Lack ist wirklich in einem hervorragenden Zustand, also der ganze Wagen ist in einem hervorragenden Zustand, aber gerade der Lack, und wir standen die ganze Zeit davor und dachten, der muss doch einmal frisch lackiert worden sein, das kann nicht sein bei 235.000. Da haben wir nochmal nachgefragt, nee, ist nicht nachlackiert, erst Lack und sieht wirklich Sahne aus. Ja. So wenig Steinschläge oder irgendwas, keine Gebrauchsspuren irgendwo. Krass.
Also ich habe wirklich auch immer gedacht, das Auto wurde locker lackiert und also Autos mit 30.000, 40.000 Kilometer haben teilweise mehr Steinschläge als das Auto mit über 235.000 auf der Uhr. Das war schon sehr wild.
Ja, also der Vorbesitzer hat auf jeden Fall nicht gern gedrängelt.
Nee.
Dann kannst du von ausgehen.
Ja, und wenn du nichts mehr hast zum Design, dann würde ich sagen, steigen wir ein.
Innenraum.
Und hier setzt sich dieser Eindruck fort. Denn auch im Innenraum, wenn man jetzt wirklich ausblenden würde, was da auf dem Tacho steht, würde man nicht glauben, dass dieses Auto so eine enorm hohe Laufleistung hat. Wirklich im Innenraum, da sieht fast alles aus wie neu. Das Einzige, woran man so minimale Gebrauchsspuren erkennen konnte, waren die Fenster hier bei Kurbeln und das Lenkrad, das war speckig.
Ja, genau. Das hatte relativ viel Glanz, war aber auch nicht übelst abgegriffen.
Nee.
Sondern eigentlich muss man da wahrscheinlich ein bisschen Lederpflege nochmal drauf machen, dass es wieder ein bisschen matter wird und dann sieht das auch schon wieder aus, als hätte es deutlich weniger Kilometer auf dem Buckel. Und mein erster Blick ging halt so auf die Sitze, als wir eingestiegen sind, auch weil der Lack ja so gut ist, dann habe ich mir den Stoff von den Sitzen angeguckt.
Mhm.
Da ist auch überhaupt keine Abnutzungsspuren. Ich habe gedacht, irgendwie an der Wange oder irgendwas muss doch irgendwie was sein. Nö.
Ja.
Also der Vorbesitzer muss extrem gut mit dem Wagen umgegangen sein.
Sehr, sehr pfleglich auf jeden Fall.
Ja, wirklich.
Und wenn wir jetzt schon bei den Sitzen sind, ja, dann müssen wir uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen. Also müssen wir uns hier kurz beruhigen und ein bisschen über diese Sitze sprechen. Denn für mich machen neben der Farbe die Sitze das Auto. Und ich erkläre das auch. Den 968 CS, wir haben jetzt ja gehört, das war ein Basismodell, was ein bisschen günstiger sein sollte, wo halt viele Sachen weggelassen wurden. Unter anderem konntest du die normalen, wirklich ganz normale Sportsitze weglassen. Und dafür hast du Schalensitze bekommen. Und Schalensitze, nicht so wie heutzutage, Cupra macht das ja gerne, die sagen dann irgendwas, Sportschalensitz ist eigentlich nur ein Sportsitz. Das ist wirklich ein Schalensitz, also eine richtige Schale, wo eben auch die Rückseite der Lehne lackiert ist. Und zwar, jetzt kommt's wieder, in Wagenfarbe.
Richtig.
Natürlich.
Knallig das heißt, gelb.
Wir erinnern uns jetzt nochmal, gucken nochmal hinten durch die Scheibe, sehen jetzt also diesen gelben Bügel, der nachgerüstet ist. Und dann siehst du auch noch diese Rückseite der Schalensitze, auch in gelb. Also wirklich.
Ja, das ist Feierabend, ne?
Da habe ich schon Tränen in den Augen.
Schon gedacht, erstmal ein gelbes Auto, gelber Porsche. Gelber Porsche und Jan, da ist schon Feierabend eigentlich. Und dann noch Schalensitze mit gelb.
Ja.
Also das ist ja wie Geburtstag und Weihnachten zusammen eigentlich, oder?
Alles richtig gemacht. Und ich sag euch, ohne diese Sitze ist das Auto für mich nicht ansatzweise so geil wie mit diesen Sitzen.
Ich frage mich wirklich, wer die Schalensitze abgewählt hat. Also ja. Der hat den Wagen nicht verstanden.
Nee, also wenn das Auto ohne die Schalensitze in schwarz bestellt hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Wirklich. Und ich erkläre euch auch, warum diese Sitze so gut sind. Also nicht nur, weil sie extrem gut aussehen, sie wiegen auch noch weniger. Ich habe mal nachgeschaut, einer der Schalensitze wiegt 13,6 Kilo, der normale Sitz 22 Kilo. Das ist schon mal gut.
Ja.
Und ich dachte ganz lange, dass das exakt der gleiche Sitz ist wie im 964 Carrera RS. Da hatte ich ja schon mal das Vergnügen, das Auto fahren zu können und war mir noch sehr darüber im Klaren, dass die Sitze vor allen Dingen in der Hüfte wirklich nicht für breite Leute gebaut sind. Also ich passte da rein, so, aber hab noch so gedacht, viel mehr dürfte man nicht auf den Hüften haben. Also es waren wirklich damals wohl sehr sportliche Testfahrer. Und ich dachte, es wäre exakt der gleiche Sitz. Aber ich habe nachgelesen, es soll wohl ein anderer Sitz sein, der dem aus dem Carrera S allerdings sehr ähnlich sein soll. Und diese Sitze gibt es ausschließlich mit schwarzem Stoff. Porsche sagt dazu Schwarz-Cord.
Mhm. Aber ganz kurz nochmal eben zu dem Unterschied. Hast du denn was gemerkt? Ist der jetzt ein bisschen breiter dann geschnitten oder sitzt man genauso wie in dem?
Ich hätte 64? Gesagt genauso.
Ja, okay. Ja,
also wenn, dann ist es minimal unterschiedlich, weil im 964 ist er ja auch aus Leder. Mhm. Und da war jetzt ja aus diesem Stoff. Aber ich hätte immer noch gesagt, der Hüftbereich ist gut eng. Mhm. So in beiden.
Okay.
Und auch deutlich enger, muss man ja auch dazu sagen, als jetzt beispielsweise der Vollschalensitz aus dem 918, den wir beispielsweise im Dakar gefahren sind.
Klar.
Das ist ja auch ein super Sitz, haben wir uns da ja auch lange drüber unterhalten, aber der ist schon auch eher für etwas kräftigere Leute gebaut. Mhm. Und man sitzt trotzdem immer noch gut, auch als Schmalhans so. Aber im 964 oder jetzt auch im 968 muss man schon sagen, gerade wie gesagt in der Hüfte, doch ein bisschen tighter.
Mhm. Okay.
Aber nichtsdestotrotz, ich weiß nicht, wie es dir ging, man setzt sich rein, man fühlt sich gut.
Ja, tatsächlich. Muss aber eine kleine Einschränkung, die kann ich schon mal vorwegnehmen. Auf dem Beifahrersitz saß ich sehr gut, ganz entspannt, habe ganz entspannt reingepasst. Beim Fahren habe ich ein bisschen gestruggelt, weil das liegt hauptsächlich eher am Lenkrad tatsächlich, an der Position vom Lenkrad. Ich ein bisschen breitbeinig sitzen musste, weil ich sonst gegen das Lenkrad gehauen wäre. Das ist ja wie so oft so ein Problem, habe ich auch gefühlt schon in 5 Folgen das Problem gehabt, eigentlich in älteren Autos, dass ich ein bisschen breitbeinig sitzen musste. Und dadurch hat das wirklich vorne eigentlich so kurz vorm Knie, hat das bei mir immer reingedrückt so ein bisschen, weil ich halt ein bisschen breitbeinig sitzen musste. Mhm. Das fand ich ganz, also an der Hüfte alles entspannt, habe ich gut reingepasst, obwohl ich ja nicht so ein Schmalhans bin. Das ging gut, aber vorne war es nicht ganz perfekt für mich leider.
Und das ist kurios, denn das Lenkrad ist ja auch super klein. Also der hat ja so ein 3-Speichen-Sportlenkrad ohne Airbag. Gab es explizit für den 968 CS. 360 mm im Durchmesser, habe ich nochmal nachgeschaut. Und es ist ja schon deutlich kleiner als das Airbag-Lenkrad.
Ja.
Und trotzdem hat es noch das Problem. Stell dir vor, da wäre das große Lenkrad drin.
Ja, das wäre grausam, auf jeden Fall. Dann hätte ich die Komfortsitze gebraucht.
Ja.
Aber dann hätte sie nicht mehr mit mir geredet.
Nee, ich wollte sagen, wäre ich nicht mitgefahren. Man muss allerdings auch dazu sagen, das Lenkrad an sich ist gar nicht einstellbar, ne?
Genau, das hatte ich ja eben gesagt.
Ja, also es ist aber überhaupt nicht. Also weder in der Tiefe noch in der Höhe.
Das und das ist das Problem. Die Größe passt an sich, aber ich hätte es ein bisschen zu mir ziehen müssen, einen Ticken nach oben. Dann wäre es, glaube ich, entspannt gewesen. Dann hätte ich auch die Beine gerade haben können. Aber so musste ich so ein bisschen ausweichen. Und das war eigentlich die Problematik dann unterm Strich.
Dem Ganzen könnte man natürlich Abhilfe schaffen, wenn man eine verlängerte Narbe nimmt. Ne?
Genau, das habe ich auch gedacht, ja.
Es haben ja auch viele ältere Autos, also auch gerade bei älteren 911 ist das nicht untypisch, dass Leute eine längere Lenkradnarbe haben oder einen Aufsatz. Und dann würde das Lenkrad ja automatisch weiter zu dir kommen und höher.
Genau, und dann könnte ich auch automatisch mit dem Sitzen noch mal ein Stück weiter nach hinten, sodass meine Beine noch mal ein bisschen gerader sind und nicht so angewinkelt. Weil das ist immer das Problem, dadurch, dass ich sehr lange Beine habe, habe ich dann immer die Problematik, wenn ich zu weit nach hinten gehe, dass die Beine gerade sind, dann komme ich nicht mehr ans Lenkrad. Das ist dann auch schlecht. Deswegen, da so eine Verlängerung von der Narbe wäre, denke ich, die Lösung. Und dann wäre auch der Sitz für mich perfekt.
Oh. Aber wie ging es denn überhaupt im Innenraum? Wie fandst du so das Platzangebot? Weil wir haben jetzt ja gehört, riesig ist das Auto nicht, ne?
Nee, aber absolut luftig. Also ich habe mich nirgendwo beengt gefühlt. Und wie gesagt, auf dem Beifahrersitz habe ich ja sowieso, weil das Lenkrad nicht da war logischerweise, habe ich gedacht, ich sitze hier super bequem drin, konnte auch schön die Beine ausstrecken, alles. Das war echt, also hätte ich von außen nicht gedacht, dass ich so gut da drin sitze.
Weil so ging es mir auch. Ich hatte das Gefühl, dass das Auto super geräumig ist, dafür, dass es ja wie gesagt nur 4,32 lang ist und man so ein richtig, das liegt natürlich wieder an den großen Glasflächen, so ein richtig luftiges Gefühl hatte.
Mhm.
Fand ich bemerkenswert, hätte ich nicht erwartet, dass das so ist.
Nee, hätte ich auch nicht gedacht. Aber das ist auch ein Thema, was wir schon öfter hatten bei älteren Autos, diese großen Scheiben, diese schmalen Säulen.
Mhm.
Das macht einfach viel aus.
Und, kannst du dich noch dran erinnern, Windschutzscheibe ganz nah dran.
Ja, stimmt.
Einmal wollte ich dir irgendwas zeigen und dann direkt so bam.
Ja. Ja, also das Armaturenbrett ist auch extrem kurz und das hat schon fast so ein bisschen was von der G-Klasse.
Ja, aber wenn man jetzt hinterm Lenkrad sitzt und mal so auf die Armaturen schaut, das ist auch noch ein witziger Punkt, denn ich habe damals bei unserem Instagram-Account, also es lohnt wirklich, da zu folgen, habe ich ein kleines Quiz schon rausgehauen, als wir das Auto gefahren sind, das ist jetzt schon einige Wochen her, und habe wirklich nur Tacho und Drehzahlmesser gezeigt und euch gefragt, ob ihr erkennt, welches Auto das ist. Und fast einhellig war die Meinung Audi.
Mhm. Das waren bestimmt, weiß ich, 90% oder so?
Ja, genau.
Ja. Ja. Ein paar haben es wirklich richtig erkannt, aber es waren sehr wenige, ne?
Genau, ja. Also die meisten haben tatsächlich auf Audi getippt. Es liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die Instrumentierung wirklich fast identisch ist. Wir haben ganz klassische, schöne, wie ich finde, Rundinstrumente, analog natürlich. Wir haben links den Tacho, rechts den Drehzahlmesser, weiße Schrift auf schwarzem Grund und orange oder fast schon rote Zeiger. Ne?
Aber da fällt mir gerade ein, wenn der Vorgänger bei Audi gebaut wurde, kann das sein, dass es vielleicht echt ein Gleichteil ist? Also dass sie das einfach übernommen haben vom 944 jetzt in den 968 und das ist halt vielleicht einfach ein Gleichteil bei Audi, deswegen sind so viele auf die Idee gekommen?
Würde ich nicht ausschließen. Und wie gesagt, also die Typo an sich ist auch, also wenn sie nicht identisch ist, ist sie auf jeden Fall sehr, sehr ähnlich.
Und sieht halt wirklich, wenn man sich es eigentlich genau anguckt, mehr nach Audi aus als nach Porsche.
Wenn ihr das wisst, wenn ihr 968 Experten seid oder 968 Fahrer, dann schreibt uns gerne entweder, wie gesagt, bei Instagram per DM oder gerne auch per E-Mail. Achtung Fahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten Doppel-S, @gmail.com. Ich wiederhole nochmal, Achtung Fahrspaß, @gmail.com. Und dann freuen wir uns natürlich, da auch noch was im Nachgang zu lernen. Also, ist dieser Tacho ein Audi-Gleichteil? Das wollen wir wissen. Ja, ansonsten Tacho an sich, wir können die Skalierung noch einmal kurz aufschlüsseln. Tacho bis 300, Drehzahlmesser bis 7000, roter Bereich ab ungefähr 6,5. Und dann ist das Stichwort eigentlich analog. Denn in diesem Auto ist alles analog.
Ja, es ist ja auch eine Menge entfallen, ne?
Genau.
Deswegen, weil beim 968, also beim normalen, herkömmlichen, gab es schon relativ viele Komfortfeatures. Deswegen vielleicht auch dieser hohe Basispreis. Und wie wir am Anfang gesagt haben, der Grundgedanke war ja abzuspecken und solche Features wegzulassen, um auch den Preis abzuspecken, sage ich mal. Und da ist eine Menge entfallen. Soll ich mal komplett das durchgehen oder wie wollen wir das machen?
Ja, hau raus, auf jeden Fall.
Also da haben wir einmal die elektrischen Fensterheber, Außenspiegelverstellung, Heckklappenentriegelung und Sitzverstellung, automatische Temperaturregelung, beheizte Scheibenwaschdüsen sind auch noch entfallen, dann Motorraum- und Türknopfbeleuchtung. Dann wurde die Lautsprecheranlage um 2 Lautsprecher reduziert. Die hinteren sind entfallen. Heckscheibenwischer ist entfallen. Zentralverriegelung, Alarmanlage und natürlich einiges an Dämmmaterial. Also da wurde schon eine Menge eingespart auf jeden Fall.
Und ich habe noch ein oder zwei Geek-Facts. Angeblich der Kassettenhalter, wirklich ein wichtiges Feature, der ist auch noch weg. Und das Ablagefach unter dem Radio.
Ah ja.
Ja, aber ihr merkt schon, also der Schlüssel war eigentlich nur, Dinge wegzulassen und durch analoge Lösungen zu ersetzen. Finde ich eigentlich ganz charmant, weil das ja so ein bisschen halt heutzutage, ja, so Leichtbauversionen, das sind dann Sondermodelle, die besonders teuer sind, besonders selten. Und da war halt damals der Gedanke genau umgekehrt.
Weil heutzutage wäre es eher so, man würde da eine Limitierung reinhauen.
Genau.
Würde sagen, wir lassen einige Sachen weg.
Ja.
Dadurch ist es jetzt Clubsport, Rennsport, was auch immer Variante.
Ja.
Zack, 50.000 mehr.
Genau, doppelter Preis.
Ja, genau. Und damals war es einfach, wir lassen ein paar Sachen weg, dann würde ja auch günstiger.
Ist ein Driver's Car.
Ja, genau. Ja,
ja,
das ist ja oftmals so.
Ja, finde ich auch. Interessant ist dann wiederum der Fakt, dass ab 94, und das finde ich dann wieder sehr konträr zu dem Grundgedanken, ab 94 haben sich dann gedacht, naja, okay, vielleicht wollen ja aber auch doch einige CS-Kunden doch wieder ein bisschen Komfort. Und dann konntest du das Auto unter anderem mit einem Sicherheits- und einem Komfortpaket bestellen. Dann gab es wieder Komfortfeatures wie Alarmanlage, ZV, elektrische Spiegel, elektrische Fensterheber. Und das Auto war dann auch auf Wunsch wieder als 2+2-Sitzer bestellbar.
Das haben wir nämlich, oder habe ich nämlich, glaube ich, gerade gar nicht gesagt, dass ja die Rückbank komplett entfallen ist.
Ja,
genau. Also der größte Punkt eigentlich kurz mal weggelassen. Genau, also normalerweise wäre dann jetzt nur noch ein Zweisitzer, gerade mit den Schalensitzen. Konntest ihn dann aber ab 94 halt wieder mit Rückbank und dann den Standardsitzen bestellen.
Also eigentlich konntest du dann wieder einen 968 ganz normal konfigurieren, ja, der wahrscheinlich ein bisschen billiger dann unterm Strich noch war.
Ja, also irgendwie, weiß ich nicht, so richtig sicher waren sie sich jetzt auch nicht. Konsequenter Leichtbau, ja, nein, vielleicht, keine Ahnung. Genau.
Ein Jahr ziehen wir es durch, okay, vielleicht machen wir doch ein bisschen weniger Hardcore.
Von wenn du jetzt dann so einen voll ausgestatteten CS genommen hast, dann war der wahrscheinlich ja auch wieder relativ nah vom Preis, weil so groß ist die Differenz jetzt ja auch nicht gewesen, relativ nah am normalen 968. Bis auf, keine Ahnung, wahrscheinlich drei Sachen, die dann fehlen oder sowas. Und du sagst, ja, ja, Leichtbauvariante.
Ja, aber du hattest dann halt nicht die in Wagenfarbe lackierten Felgen. Das gab es sicherlich nicht für den normalen. Gut. Und das haben wir, glaube ich, eben unterschlagen. Nur der Vollständigkeit halber. Der kleine Flügel, das ist ja eher ein Spoiler, der ist auch in Wagenfarbe lackiert. Der ist nämlich sonst immer schwarz beim 968.
Ja.
Ja, also irgendwie war es ein Hin und Her. Und so ganz sicher war sich Porsche scheinbar irgendwie dann auch doch nicht. Zum Innenraum habe ich eigentlich nur noch einen wichtigen Fakt. Und das ist der Kofferraum. Da haben wir ja eben den schönen Cliffhanger geschaffen. Und jetzt müssen wir das auflösen. 514 Liter passen in diesen Kofferraum.
Mhm. Und das in einem Sportwagen? Das ist echt absurd, ne?
Das ist schon krass. Also 514 Liter bei umgeklappten Rücksitzen. Da unser 968 CS keine Rücksitze hatte, waren sie logischerweise umgeklappt. Und dann hast du das volle Kofferraumvolumen. Also das ist wirklich, das ist viel mehr auch als die meisten heutigen Kompaktwagen, teilweise schon mehr als Mittelklasse-Autos.
Ja.
In einem Porsche.
Richtig, und dann auch noch mit den Abmessungen ja auch noch, ne? Ist auch ein kleiner Porsche.
Hammergeil.
Ja, mega. Mega praktisch.
Ja, wollen wir jetzt mal die Haube öffnen?
Ja.
Technische Daten.
Und wenn man die Haube öffnet, Luca hat es ja schon ganz am Anfang gesagt, versteckt sich da ein sehr spezieller Motor. Es ist ein Vierzylinder, das ist jetzt vielleicht erstmal wenig überraschend, auch wenn Porsche natürlich für Sechszylinder-Boxer bekannt ist. Die Transaxle, zumindest 924 und 944, hatten ja Vierzylinder, hat auch der 968, aber es ist ein sehr großer Vierzylinder.
Mhm. Es ist nämlich tatsächlich ein Vierzylinder mit 3 Liter Hubraum. Sowas gab es danach auf jeden Fall nicht mehr und davor auch nicht so wirklich, ne?
Nee, also wirklich ein sehr, sehr großvolumiger Vierzylinder. Und wir haben noch mal ein bisschen recherchiert. Das ist ja immer schwierig, da wirklich eine finale Aussage zu finden. Ich habe einfach mal gegoogelt, so die größten Vierzylinder in der Geschichte. Und jetzt Vorkriegsautos, da gab es ja wirklich wildeste Kreationen. Also so Blitzen-Benz oder du hattest noch mal angebracht, diesen Fiat. Ne?
Ja, das Beast of Turin. Der den habe ich sogar mal live gesehen.
Der mein Goodwood fährt.
Genau, ja, ja, richtig.
Und wie viel Hubraum?
Ich meine, es waren 28 Liter Hubraum, Vierzylinder.
Ja.
Also das ist natürlich mal ein Ticken mehr, aber es ist halt ja kein Serienauto gewesen.
Genau, und wie gesagt, Vorkrieg. Aber sofern wir das richtig recherchiert haben, ist dieser Vierzylinder aus dem 968 der größte Nachkriegs-Vierzylinder-Benziner in einem Serienauto. Es gab wohl noch mal bei Mitsubishi einen 3,2 Liter Vierzylinder Diesel im Pajero. Aber Benziner, unseres Wissens nach, der größte. Aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, wenn es nicht der größte ist und ihr es besser wisst, schreibt uns gerne. Es ist zumindest einer der größten. So, und jetzt ist es schon mal erstmal, wie gesagt, ein ziemlich spezieller Motor. Aber wir haben natürlich auch Leistungsdaten für euch.
Wir haben hier 240 PS, also identisch zum normalen 968. Also im Motor wurde da nichts Grundlegendes verändert. Es gab wohl ein paar Kleinigkeiten, die CS-spezifisch waren, aber vom Grundaufbau ist es derselbe Motor. Dann haben wir 305 Newtonmeter, die bei 4100 Umdrehungen einsetzen.
Genau.
Ich wollte gerade reinkicken sagen, aber
ja.
Kommt vielleicht ein bisschen VTEC-mäßig hier.
Ja, genau. Und 305 Newtonmeter ist jetzt ja auch eher überschaubar, ne?
Ja, das stimmt schon. Was noch eine Besonderheit von dem Motor war, das jetzt nicht auf den CS bezogen, sondern wie gesagt beim 968, beim normalen auch, dass es den erstmals mit der hydraulischen Variocam gab. Das ist ja diese variable Nockenwellenverstellung. Und ich muss sagen, das kann man schon mal vorwegnehmen, das merkt man dem Motor irgendwie an, dass er halt einfach ein bisschen anderes Drehzahlband dadurch hat, dass er untenrum halt nicht so diese Verlustleistung hat, was ja normal ist, wenn du keine variable Nockenwellenverstellung hast. Und das hat ihm auf jeden Fall gut getan.
Ja, Variocam kennen vielleicht die meisten Porsche-Fahrer aus dem 993-Bereich. Da ist ja auch immer, gab es Autos mit und ohne Variocam. Gab es eben aber auch schon beim 968 vorher. Fahrleistung, die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. 252 km/h ist der Topspeed. 0 auf 100, 6,5 Sekunden. Und ich habe es, weil ich es interessant fand, auch noch den 0 auf 200 Wert. Ist nämlich 26,5 Sekunden. Also exakt 20 Sekunden mehr.
Ja, das ist jetzt heutzutage nicht mehr so beeindruckend, der Wert.
Nee. Andererseits, es ist ja auch, wie gesagt, 240 PS. Das ist ja jetzt auch gut, wir sind natürlich auch ein bisschen verwöhnt, aber 240 PS in einem Porsche heutzutage, ja.
Ist schon recht dünn.
Genau, ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ui, das geht bestimmt super ab, so.
Mhm, das stimmt, aber dafür hat er ja ein ziemlich niedriges Leergewicht. Das findet man heutzutage nicht mehr allzu oft, bei den normalen Modellen vor allem nicht. Und zwar von 1320 Kilo. Das ist ungefähr 50 Kilo leichter als der normale Serie 968.
Ja, ich muss sagen, 1320 Kilo ist natürlich ein mega Wert, super leicht. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, 50 Kilo leichter. Und wir haben jetzt ja vorhin gelernt, was alles weggelassen wurde, was allein die Sitze zum Beispiel weniger wiegen, Rückbank raus.
Ich hätte alleine gedacht, die beiden Punkte, dass das schon 50 sind.
Ich hätte auch gedacht, also irgendwie ein bisschen mehr hätte ich erwartet, dass einfach mehr Gewicht rausgenommen ist. Nicht, dass er ein niedrigeres Leergewicht hat, aber dass mehr Gewicht rausgeflogen ist.
Ja, hätte ich eigentlich auch gedacht, ja. War ich auch ein bisschen überrascht, als ich das gelesen hatte.
Ja, gut.
Was man auch noch erwähnen müsste, ist, den Wagen gibt es nur mit Schaltgetriebe, immer 6-Gang-Schaltgetriebe.
Gut.
Was?
Gut.
Ach so, ja, das auf jeden Fall. Und der Wagen hat immer Hinterradantrieb. Auch gut.
Auch gut, ja. Sind wir uns einig.
Sehr gut.
Ein Feature, was ich vielleicht an dieser Stelle schon mal erwähnen möchte, das wird dann vielleicht auch nochmal interessant beim Fahrenkapitel, unter 968 CS-Fahrern oder Kunden oder auch Interessenten ist besonders begehrt das M030-Paket. Und das besteht aus einer verstärkten Bremsanlage mit gelochten Scheiben, einem einstellbaren Sportfahrwerk, anderen Stabis und einem Sperrdifferential. Und ich habe mir von Benjamin auch erklären lassen, dass ganz, ganz viele Leute exakt danach immer fragen, so, hat der das M030-Paket? Einige Teile gab es auch separat, beispielsweise Sperrdifferential, aber am beliebtesten sind die Autos, die das komplette Paket haben. Und wir können schon mal spoilern, unser Auto, obwohl es ja sonst, wie wir gerade gelernt haben, wirklich eigentlich alle geilen Optionen hatte, hatte das M030 nicht. Aber auch da können wir schon einen ganz kleinen Spoiler geben. Es wurden einige Optimierungen vorgenommen, die vielleicht sogar wieder dafür wettmachen. Das erfahren wir dann gleich. Jetzt wollen wir euch noch mal kurz einen Einblick in die ehemalige Preisliste geben. Denn wer super gut aufgepasst hat und sich gut Zahlen merken kann, der wird sich erinnern, ein normaler 968 kostete damals 89.800 D-Mark. Und ein 968 CS, wie viel?
77.500.
Ja, also fast 12.000 Mark Differenz, wo Sachen weggelassen wurden, aber ja auch mega geile Sitze reingekommen sind. Ne?
Also das ist schon eine größere Ersparnis als beim Gewicht jetzt, wie ich erwartet hätte. Also das ist schon deutlich günstiger und das für ja eigentlich das für meinen Geschmack geilere Auto.
Ja, definitiv. Völlig egal, ob der elektrische Fenster hier bei elektrische Spiegel hat, ja. Wenn er die Sitze hat und die Felgen, bin ich eh schon.
Ja, aber die beleuchteten Knöpfe, die hätte ich schon noch gern gehabt.
Ja, und die beleuchtete, der beleuchtete
der Motorraum. Der Motorraum, ja. Auch, ja. Das ärgert mich schon ein bisschen, aber sonst gebe ich dir
recht. Und dein Kassettenhalter.
Ah, der Kassettenhalter, ja, stimmt.
Wo willst du hin mit deiner ganzen Sammlung?
Ja, das ist natürlich, die fliegt dann immer so lose durchs Auto. Eben. Gerade bei so einem riesen Kofferraum, blöd.
Ja, und dann können wir natürlich auch noch mal einen kurzen Blick in die Gebrauchtwagenbörsen werfen. Grundsätzlich muss man dazu schon mal sagen, 968, wenig Autos im Angebot in Deutschland, gute 40 Stück. Die Preise für 968 überhaupt, die starten bei ungefähr, sagen wir mal grob, 20.000 Euro. Günstigster 968 CS in Deutschland, 37.000 Euro.
Genau, dazu muss man noch sagen, von den 968, von den 40 Stück, sind gerade mal 10 Stück CS aktuell, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und da variieren die Preise halt von 37.000 bis 50.000 eigentlich. Also ist gar nicht so eine große Spreizung eigentlich zwischen, weil der für 37 hat jetzt nicht so die schönste Historie, ist eigentlich auch nicht so schön ausgestattet.
Keine Schalen,
genau.
Fällt schon raus.
Das ist schon schwierig eigentlich und bis 50 hoch kriegst du dann schon echt die guten Autos so.
Ja.
Und das finde ich eigentlich irgendwie total kurios so, ne? Dass da jetzt nicht, dass da keiner günstiger oder irgendwie deutlich teurer ist. Außer einer, den einen gibt's ja immer, ich sag's ja immer wieder, einer gibt's immer, der übertreiben muss. Wir haben einen Ausreißer für 79.000, weil er maritim blau ist. Ist der einzig maritim blaue, der aktuell zum Verkauf steht. Hat auch gerade mal schmale 334.000 Kilometer, ist gerade eingefahren.
Also nochmal 100.000 mehr als unser Auto?
Genau, richtig. Und wie gesagt, soll einfach nur 79.000 kosten, weil blau.
Ja, klar.
Finde ich nachvollziehbar.
Da kann man einfach trotz 100.000 Kilometer mehr auch einfach mal gute 30.000 mehr für aufrufen.
Ja, bei einem sonst 50.000 Euro Auto. Ja. Ne? Also, reden nicht von einem Ferrari, der eh schon 200 kostet. Also das finde ich schon Ja, ist ein wilder Preis. Also, vielleicht kriegt das ja durch. Also, ich würde es ihm gönnen, aber ich finde es schon, weiß ich nicht, ein bisschen übertrieben.
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen optimistisch, die Preisvorstellung.
Würde ich jetzt auch mal so einschätzen, ja.
Ich sag mal so, unabhängig davon, dass ich Gelb eh lieber mag, würde ich dann, glaube ich, doch lieber das Auto kaufen, das wir gefahren sind. Denn auch das steht zum Verkauf. Benjamin würde sich unter Umständen wohl trennen. Und zwar zum Zeitpunkt dieser Aufnahme für 45.968 Euro. Ich lasse den Preis jetzt erstmal unkommentiert. Ich finde, das ist ein guter Punkt, den wir dann ins Fazit nochmal einbringen können. Aber so habt ihr es zumindest schon mal gehört. 45.968 Euro, so viel soll dieses Auto kosten.
Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe ja gesagt, maritimblau hätte ich schon lieber als das Gelb. Aber 79 zu 45 würde ich dann wahrscheinlich doch lieber den Gelben nehmen.
Bei 100.000 mehr für den blauen Kilometer.
Genau, richtig. Da würde ich sagen, das ist mir dann vielleicht doch das maritimblau nicht wert.
Okay, ja, dann hören wir mal rein, was wir so mit dem Auto erlebt haben und wie das so fährt.
Fahren.
Also, ich fange mal vorne an. Ich habe das Auto bei David Feines Sportscars abgeholt und habe das erstmal bei mir in die Garage gestellt, bis wir dann damit losgefahren sind. Und das Erste, was ich schon mal sagen kann, also ich habe das Auto abgeholt, musste einmal durch Hamburg fahren und bin in die übelste Rush-Hour geraten. Also wirklich, ich habe für 10 Kilometer ganz schlanke 45 Minuten gebraucht. Also ich habe erstmal das Auto ganz entspannt getestet, wofür es eigentlich überhaupt nicht gebaut wurde. Also einfach nur Stadtverkehr, anfahren, bremsen.
Das war
anfahren,
perfekte Gegebenheit,
ne? Anfahren, bremsen. So, das hatte ich dann also schon mal abgehakt, das war schon mal gut. Und ich kann an der Stelle einfach mal sagen, man denkt jetzt ja, okay, wie gesagt, super knackige Schalensitze so, keinerlei Komfortfeatures da drin. Das Auto hat das wirklich extrem souverän gemacht. Kupplung, das kann ich schon mal an dieser Stelle direkt sagen, es ist eine super angenehme Kupplung. Die Schaltung ist eine 6-Gang-H-Schaltung, knackig, direkt, keine langen Wege. Und so konnte man echt entspannt, wie mit einem ganz normalen Auto, durch den Stadtverkehr fahren.
Ja, war ich tatsächlich auch überrascht. Also am Ende bin ich ja auch noch mal ein kleines Stück durch die Stadt gefahren. War jetzt nicht bei der Rush-Hour, aber trotzdem normaler Stadtverkehr. Und hätte ich vorher gar nicht gedacht. Also hätte man nur die Zutaten gehört von dem Wagen, hätte man erstmal gedacht, Stadtverkehr ist wahrscheinlich nicht so seins. Aber er kann's. Ja. Man möchte es nicht, es muss nicht sein, aber er kann's.
Genau, ja. Und das war natürlich wirklich schon mal erstmal ein Pluspunkt für das Auto, auch wenn man sich natürlich gewünscht hätte, dass man einfach schneller dann am Ziel ankommt. Aber es geht auf jeden Fall. Kleiner Minuspunkt. Minuspunkt ist so ein bisschen hart. Ich sag mal ein Detail, was mir direkt aufgefallen ist. Das Zündschloss ist nicht links.
Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schade, ne?
Das ist so ein kleines, feines Detail. Ja, jetzt sag mal wieder, ja, ist ja auch egal. An und für sich ist es auch egal. Aber irgendwie, wenn man einen Porsche halt hat, dann erwartet man.
Ist das eigentlich bei allen Transaxle-Modellen so? Weißt du das?
Eine gute Frage, weil ich bin kein anderes Transaxle-Modell.
Ich auch nicht. Also ich schätze mal, beim 944 mit Sicherheit wird es so sein. Die Frage ist, ob es bei den anderen auch so ist.
Ich vermute fast ja.
Ja, ne?
Aber ich weiß es nicht.
Ja, bisschen schade.
Ja, wie gesagt, ist wirklich nur ein ganz kleiner Punkt, aber ist so der erste, wenn man so einsteigt und man ist jetzt gewohnt, in einem Porsche links reinzusteigen. Warte, rechts.
Aber trotzdem lieber so als jetzt vielleicht beim 992.2, oder?
Ja.
Knopf,
ja.
Ja, dann lieber auf der falschen Seite noch den Schlüssel rein, ne?
Ja, dann Hauptsache ein Schlüssel,
ja.
Den man reinsteckt. Okay, jetzt fangen wir mal richtig über das Fahren an zu reden. Also Kupplungsgefühl muss ich auch nochmal sagen, auch hier, da wiederholen wir uns zwar, aber angesichts der Laufleistung wirklich das Kupplungsgefühl nicht ausgenudelt, ne? Auch die Schaltung, das fühlt sich alles noch richtig solide an. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den Benjamin ja auch erwähnt hat, was ihm gut gefällt, dass diese Verarbeitung, und ich würde jetzt nochmal weitergehen, auch die Materialauswahl offensichtlich sehr gut ist. Also es ist nicht, obwohl das quasi ein Basismodell war, dass da irgendwo gespart wurde. Das ist alles wirklich, ich meine, das Auto ist Baujahr 93, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Ja. Also das Auto ist 31 Jahre alt. Und trotzdem fühlt sich das richtig gut alles an.
Ja, wie so oft hatten wir schon immer wieder das Thema bei den alten Autos. Da wurde halt nicht eingespart, sondern wurde halt gesagt, das Auto muss gut sein. Es muss alles funktionieren, es muss alles halten. Und das merkt man halt gerade jetzt nach 30 Jahren.
Ja, also das ist richtig schön zu sehen. Das ist noch
richtige Wertarbeit auf jeden Fall.
Ich muss auch sagen, die Pedalerie, die war super schön beieinander, also man konnte schön Zwischengas auch machen, so, also es war nicht eng, aber es war gut positioniert. Einfach, du fühlst, also es war so für mich so dieses Gefühl, ich setze mich rein, ich sitze in diesem Sitz. Ich hatte jetzt ja auch nicht das Problem mit dem Lenkrad, weil ich ein bisschen kleiner bin. Ich setze da drin und fühle mich sofort mit diesem kleinen Lenkrad vor mir, Schaltknopf rechts, diese Pedalerie. Ich habe mich sofort irgendwie mit dem Auto verbunden gefühlt, obwohl ich noch gar nicht schnell gefahren bin.
Mhm. Ging mir tatsächlich genauso. Man muss dazu sagen, ich bin ja bei der Landstraße eingestiegen. Also ja. Da haben wir dann gewechselt. Ich bin also direkt auf die Landstraße gegangen. Und normalerweise habe ich ja auch erstmal so, dass man so das Gefühl für die Kupplung, für die Schaltung und so weiter bekommt. Bei dem war es aber so, dass ich bin losgefahren und habe direkt gedacht, krass, wie leicht er sich anfühlt, wie leichtfüßig und wie direkt irgendwie so. Ja. Also mir ist gar nicht so die Schaltung aufgefallen, weil es auch so, was ja auch für den Wagen spricht, das war gar nicht so, ja, wo ist jetzt der Schleifpunkt, sondern du bist einfach losgefahren und es hat alles funktioniert einfach. Also man musste gar keinen Gedanken an die Schaltung verschwenden, sondern konnte sich direkt konzentrieren, wie fährt sich der Wagen, was passiert hier. Und das fand ich so bemerkenswert einfach, wie schnell man sich so eins gefühlt hat mit dem Wagen, ne?
Ja, du hattest überhaupt keine, also du hattest keine Berührungspunkte und gleichzeitig musstest du dich aber auch nicht dran gewöhnen. Also
Berührungsängste hast, meinst du, glaube ich, ne?
Stimmt, Berührungsängste, ja. Berührungspunkte hatte man schon, ja, du hast recht. Ja. Berührungsängste, danke für den Hinweis. Mhm. Und trotzdem hat man sich sofort eins gefühlt hat mit diesem Auto und du hattest sofort dieses Gefühl, ich kann damit direkt oder ich kann direkt auch einschätzen, was das Auto macht.
Genau, richtig. Das war nicht so ein Rantasten erstmal, dass man denkt, wo verhält er sich vielleicht komisch, sondern man hat direkt das Gefühl, als wenn man den Wagen kennt. Das war alles so extrem harmonisch einfach irgendwie so. Das war mein erster Gedanke, ich gedacht, krass, das ist echt gut aufeinander abgestimmt alles.
Ja, und das, was du eben gesagt hast, dieses leichte Gefühl, ich meine, das Auto ist ja auch leicht, aber es fühlt sich alles extrem leicht an, also leichtfüßig. So, das Auto tänzelt so ein bisschen, aber nicht so auf die unangenehme Art, sondern alles sehr gut abzuschätzen, einzuschätzen. Er lenkt ultra direkt ein. Fand ich mega bemerkenswert, so wie direkt das Auto einlenkt. Und ja, so Landstraßen, Kurvenkombinationen haben mega gebockt.
Ja, absolut. Was ich auch noch besonders fand, irgendwie, was man auch direkt gemerkt hat, ich finde, der fuhr sich halt überhaupt nicht Porsche-mäßig. Also Man hat gar nicht das Gefühl gehabt, dass man in einem Porsche sitzt. Und man hat direkt gemerkt, dass der so eine extrem gute Gewichtsverteilung einfach hat, was man ja von Porsche normalerweise nicht gewohnt ist.
Ja.
Das war so ein ganz anderes Feeling irgendwie. Aber genau das hat auch irgendwie dazu geführt, dass man sich nicht so lang rantasten musste. Weil ich muss sagen, beim 911er braucht man schon so einen kleinen Moment erstmal, finde ich immer erstmal, um zu gucken, okay, weil es halt ein ganz anderes Konzept ist als bei den meisten anderen Autos. Und bei dem hast du es halt nicht.
Speziell bei älteren 911ern, muss man sagen. Also geht's mir immer. Die neuen, die ja, dämpfen ja auch viel weg oder haben halt viele Assistenten, wo du dann das Gefühl hast, das Auto macht schon genau das. Aber gerade so ältere 964 oder auch noch davor, da ist es ja auch so, man fährt zügig, aber um dann wirklich schnell zu fahren, da musst du dich auch trauen.
Ja.
Und beim 968 hast du ein viel, der Wagen gibt dir ein viel größeres Vertrauen und zwar von der ersten Sekunde an.
Genau, richtig.
Dazu muss man jetzt auch sagen, unser Fahrzeug hatte ein Sportfahrwerk an Bord. Also das hatte ich ja eben schon mal angedeutet. Nicht dieses M030-Paket, sondern ein Sportfahrwerk. Dadurch lag er auch ein bisschen tiefer. Ist auch relativ straff. Aber tatsächlich, selbst auf schlechten Straßen, haben wir, glaube ich, beide so gesagt, jetzt nicht unangenehm.
Nee, überhaupt nicht. Also es ist schon eher knackig. Ist jetzt nicht auf der komfortablen Seite, definitiv. Aber auch überhaupt nicht unangenehm, nicht, dass es irgendwie poltert oder irgendwas oder man so einen Schlag in den Rücken bekommt, gerade weil die Sitze ja auch naturgemäß nicht jetzt so übelst krass gepolstert sind.
Ja.
Und man hat gar nicht so viel eigentlich dann von irgendwelchen Unebenheiten mitbekommen.
Ja.
Eigentlich ganz gut.
Also ein sehr gut abgestimmtes Fahrwerk. Ja, okay, bei manchen Spurrillen ist der Wagen dann trotz der ja gar nicht so großen Reifen ein bisschen hinterhergelaufen, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Abstimmung. Ich weiß nicht, ob da am Sturz vielleicht auch nochmal was verändert wurde. Aber grundsätzlich super alltagstauglich und trotzdem auf der Landstraße halt auch sehr sportlich. Dazu muss man jetzt auch sagen, dass unser Fahrzeug auch noch mit Cup 2 Reifen, also Michelin Sport Cup 2 ausgerüstet war. Sowieso ja ein super Reifen, speziell wenn es trocken ist und das Auto ja auf einer Landstraße oder womöglich auch einer Rennstrecke unterwegs ist. Da funktioniert dieser Reifen einfach mega gut und ja. Also da drehen wir uns im Kreis, aber so Fahrwerk, Lenkung und dadurch auch der Reifen dann ein Stück weit haben einem so ein Vertrauen gegeben, dass man bei jeder Kurve gedacht hat, ah, da geht ja noch was.
Ja.
Da kann ich ja noch ein bisschen schneller nächstes Mal reinfahren. Und trotzdem konntest du genau kalkulieren, wie schnell.
Aber das fand ich auch ganz schön bei dem von der Kombi, dass diese frischen Reifen da drauf waren, weil das ja leider oftmals so ein bisschen vernachlässigt wird bei vielen, was ich immer nicht verstehe, weil der Reifen ist so ein wichtiger Faktor.
Ja.
Es gibt so viele Leute, die sagen, ja, er hat ja noch genug Profil, weil er wird nicht so viel gefahren irgendwie oder sowas. Ja, okay, er hat noch genug Profil, aber das Ding wird irgendwann einfach porös, alt. So, ja. Das bringt nichts, das Profil da drauf zu haben und sagen, ich komme noch durch den TÜV damit, aber es fährt sich irgendwann nicht mehr vernünftig. So ein frischer Reifen, der kann wirklich Wunder bewirken.
Ja, definitiv. Der transformiert so ein Auto komplett, ne?
Ja, absolut. Und deswegen ist es, finde ich, schade, dass oftmals bei so älteren Autos halt so der Reifen so außen vor gelassen wird. Und umso schöner war es bei dem und umso positiver ist es aufgefallen, dass da einfach ein richtig gut funktionierender Reifen drauf war.
Ja, ja, ja. Das macht einen riesen Unterschied. Gerade bei solchen Autos, die dann eben auch sportlich ambitioniert bewegt werden, wollen ja auch. Ja, wenn du da irgendwie so ein altes Gummi drauf hast, geht gar nicht.
Ja.
Und was sagst du denn zum Motor? Denn jetzt haben wir ja so ein bisschen was zum Fahrwerk, Lenkung schon mal gesagt, Schaltung auch. Weil Motor ist ja eigentlich das, was zumindest auf jeden Fall erstmal ungewöhnlich erscheint.
Ja, und fühlt sich auch komplett ungewöhnlich an, finde ich. Also man merkt irgendwie, dass es ein Motor ist, den man nicht kennt so richtig. Also es fühlt sich überhaupt nicht nach einem Vierzylinder an.
Nee.
Es fühlt sich nach großem Volumen an. Das merkt man direkt, was er ja nun mal auch hat. Und er kommt irgendwie direkt untenrum, hat er schon so was Kraftvolles. Nicht, dass er schnell ist untenrum, gar nicht. Also der ist ja nicht wirklich schnell, wenn du keine Drehzahl hast. Aber trotzdem merkst du einfach irgendwie, dass da mehr Hub ist. Dass da irgendwie mehr los ist. Und es fühlt sich einfach super speziell an. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber man denkt einfach wirklich nicht, dass es ein Vierzylinder ist.
Ja.
Kennt man so von einem Vierzylinder halt logischerweise nicht.
Also mein erster Eindruck war, okay, es ist ein spritziger Motor, der super sauber hochdreht und witzigerweise habe ich mir vorher das Datenblatt nicht angeschaut und ich wusste, dass der 240 PS hat, aber ich wusste keinen Drehmoment, auch nicht, wann das Drehmoment anliegt. Und wir machen es ja immer so, wir fahren dann und wenn wir dann tauschen, dann setzt sich der andere erstmal kurz auf den Beifahrersitz und macht sich ein paar Notizen, so die ersten Eindrücke, damit man die nicht vergisst. Und ich habe mir da notiert, ab 4000 Umdrehungen schiebt er nochmal richtig, übertrieben gesagt, fast wie ein VTEC.
Ja, witzig, ich auch. Also ich habe auch die 4000 Umdrehungen hier rausgeschrieben und ich habe auch, dass er nochmal richtig zulegt und ordentlich anzieht.
Ja, und ja. Jetzt ist ja lustig zu sehen, dass er A, das maximale Drehmoment von, okay, nur 305 Newtonmeter bei 4100 Umdrehungen anliegt. Also da ist dann auch wirklich die volle Kraft da. Passt dann ja sehr gut mit unserer Beobachtung. Und dieses mit, dass er nochmal richtig kommt, liegt sicherlich auch an der Vario-Cam.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. So, du merkst richtig, dass er da irgendwie, als wenn er da was umschaltet halt, was er wahrscheinlich auch macht da.
So, wirklich, das jetzt auch, nur um es nochmal ein bisschen plakativer auszudrücken, fast nochmal wie ein Turbo, aber in einem Sauger.
Ja, aber trotzdem dreht er ja sauber und gleichmäßig hoch.
Genau,
es ist ja nicht, dass auf einmal so ein Berg da kommt und man auf einmal denkt, so, jetzt kickt er rein, dann war es das wieder, sondern er zieht dann schon weiter hoch, aber trotzdem ist genau bei 4000 Drehungen so ein kleiner Cut irgendwie, dass er dann auf einmal, als wenn du nochmal so, weiß ich nicht, als wenn er auf einmal nochmal so 50 PS mehr bekommt und dann richtig losmarschiert, aber trotzdem noch linear hochbeschleunigt.
Genau, nicht linear so, ist das Stichwort, genau. Weil das hat man ja sonst eigentlich nicht bei Turbomotoren. Da kommt ja irgendwann dann so mehr oder weniger überfallartig der Punch. Und das hast du da halt nicht. Du hast diese lineare Kraftentfaltung. Und das, was du bei Saugmotoren vielleicht kurz vorm Ende des Drehzahlbands manchmal erfährst, so, dass da nochmal so die Peakleistung anliegt, hast du hier halt schon früher.
Ja.
Und das ist total kurios, weil man das so überhaupt nicht kennt.
Nee, gar nicht. Aber kann man sich gut dran gewöhnen.
Also allerdings.
Ich find's mega, fährt sich richtig gut, also macht Spaß.
Ja, macht richtig Spaß. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, ja, 240 PS und 305 Newtonmeter, und du hast es ja eben auch nochmal gesagt, das ist jetzt weder auf dem Papier noch hinterm Lenkrad so, dass du da sitzt und denkst, hey, das Ding geht ja wirklich brutal nach vorne. Aber genau das ist der Schlüssel zum Fahrspaß bei diesem Auto, denn du brauchst gar nicht so viel Leistung, so kannst du die Leistung wenigstens nutzen auf der Landstraße. Haben wir uns ja schon mal off-Mic drüber unterhalten. Natürlich ist es faszinierend, ein Auto mit 600 PS zu fahren, gar keine Frage. Oder auch ein 510 PS Scuderia oder so. Mhm. Aber man muss ja auch so ehrlich sein und da mit sich selber mal irgendwie ein bisschen ins Gericht gehen. Bist halt permanent viel zu schnell.
Ja.
So, wenn du ein Auto hast, was nur die Hälfte der Leistung hat, teilweise reichen sogar 100 PS, wenn du ein niedriges Gewicht hast, dann kannst du diese Leistung viel mehr erfahren. Dann ist es nicht so, da kommt ein Ortsausgang und dann drückst du einmal für eine Millisekunde aufs Gas und hast schon 100. Und du kannst wirklich auch mal ein, zwei Gänge durchschalten, hast du richtig das Gefühl, okay, ich fahre mit dem Auto und trotzdem bist du ja schnell.
Ja, du machst ja richtig was, du arbeitest richtig. Nicht so, ja, irgendwie, keine Ahnung, zack, einmal drauf gedrückt und bist direkt bei, was weiß ich, was für einer Geschwindigkeit, wo du eigentlich gar nicht hin dürftest.
Ja.
Sondern du machst noch richtig was. Du erlebst noch quasi dieses, bis du dann bei dieser Geschwindigkeit bist.
Ja.
Das stimmt, das ist ganz witzig, weil ich glaube, es war Drive Tribe oder sowas, hatte gerade heute bei Instagram so einen Post gemacht, wo stand, dass ein langsames Auto schnell fahren deutlich mehr Spaß macht, als ein schnelles Auto langsam zu fahren.
Ja.
Weil du kannst kein schnelles Auto wirklich im Straßenverkehr so richtig auf Anschlag, sag ich mal, bewegen.
Ja, also zumindest nicht kurvig, also auf der Autobahn. Und das ist aber ja auch relativ schnell ja auch langweilig, wenn du
einmal
also durchbeschleunigt hast. Es geht ja darum, irgendwie auf einer Passstraße oder einer Landstraße, ist ja schon schwierig genug hier in Norddeutschland was zu finden, aber da dann halt Spaß zu haben. Und da muss ich sagen, ich erinnere mich mega gerne noch an diese Fahrt zurück. Wir sind nachmittags losgefahren, dann haben wir erstmal Bilder gemacht und sind so richtig so in die Dämmerung reingefahren, weißt du noch, als wir getauscht haben, da war es schon am Dämmern, wir hatten schon so die Scheinwerfer aufgestellt.
Ja.
Und so, das hat so gebockt, mit dem Auto da zu fahren. Die Landstraßen, wo wir da unterwegs waren, die waren noch relativ leer. Es hat einfach Spaß gemacht.
Das war so ein richtig geiler Vibe einfach. Ja, ne? Ja, habe ich auch noch gedacht.
Mega.
Ja. Das hat was. Man hat einfach so dieses, das finde ich, das macht auch immer viel aus, diese schlechte Ausleuchtung von den Scheinwerfern. Ich weiß nicht warum, aber das gibt so richtig was fürs Feeling, dass du nur so ein bisschen diese gelben Funzeln da vorne hast, gerade so die Dämmerung, guckst so ein bisschen auf die Landstraße, dann hörst du so ein bisschen die Klänge, keiner von uns beiden redet, sondern einfach nur so ein Fahren und irgendwie man genießt einfach den Moment.
Ja, das man muss auch sagen, auch bei dem jetzt nochmal speziell, einfach nur, wenn du nach vorne schaust und die Scheinwerfer sind so aufgestellt, das ist ja auch schon mal ein Look, den du sonst nicht kennst,
ja,
weil das diese Aufstellklappscheinwerfer so gesehen sind. Und dann halt, wie du sagst, mit dieser Dämmerung, das Licht so weich, war schon ein sehr schöner Moment.
Ja, absolut. Und was da auch noch groß mit reinspielt, finde ich, man hat allgemein das Gefühl, wenn man in dem Wagen sitzt, dass man in was richtig Besonderem sitzt. Durch halt diese ganzen gelben Akzente, auch wenn du halt im Rückspiel guckst, dieser gelbe Käfig dann da ist und dann halt ja die aufgestellten Scheinwerfer und so, du hast irgendwie das Gefühl, du fährst was richtig krass Besonderes gerade einfach.
Ja, fährst du ja auch.
Ja, ja, klar.
Ist ja auch wirklich selten das Auto, die wenigsten haben das auf dem Schirm und es ist ja auch einfach von den Zutaten her, der Motor ist besonders, die Sitze sind besonders, es ist auch sehr besonders.
Ja, absolut. Aber eine Frage hätte ich noch an dich. Was sagst du zu dem Klang?
Ja, das ist wahrscheinlich der oder vielleicht auch der einzige Kritikpunkt, den ich so wirklich notiert habe. Ich finde ihn nicht mal schlecht. Ich finde den Sound grundsätzlich etwas nichtssagend. So. Also so irgendwie, habe ich ja eingangs schon gesagt, erstmal kann man ihn nicht zuordnen. Das ist vielleicht ja gar nicht so schlecht. Aber dazu kommt auch, dass jetzt bei unserem Fahrzeug ein Endschalldämpfer montiert war von der Firma War.
Kennen Sie?
So. Also der 968 CS hat sowieso nur ein Endrohr links, also auf der Fahrerseite. Das ist vielleicht minimal größer, aber sieht nicht schlecht aus. Fällt jetzt auch gar nicht so sehr auf. Im Stand ist der Sound vielleicht noch okay. Im Auto wird er eigentlich nur dröhnig. So, ja. Aber es ist kein schöner Sound. Es ist jetzt auch kein nerviger Sound, das gibt es ja auch häufig. Also bis auf diese Dröhnfrequenz. Aber der Sound ist irgendwie so, ja, ob er nun da ist oder nicht. Der Sound ist für mich nichtssagend, ja.
Ja, also dieses Dröhnige, würde ich sagen, kommt mit Sicherheit von diesem komischen Endschalldämpfer einfach. Das ist ja auch eine Firma, die kein Mensch kennt. Ich muss auch sagen, ich finde, das Endrohr sah auch verhältnismäßig groß aus. Also vom Durchmesser. Ja, fand ich schon. Wenn du das so genau anguckst, das war jetzt schon ein relativ wuchtiges Rohr.
JDM-Style.
Ja, ja, genau. Das passt halt meiner Meinung nach schon mal optisch nicht so perfekt, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm. Aber es war halt so relativ dumpf und alles. Und man hat gemerkt, wo wir den am Anfang, wo wir diesen Soundcheck gemacht haben, da war ich ja hinterm Auto, Jan war im Auto drin, dadurch hast du vielleicht nicht so gehört, dass er relativ rotzig auch klingen kann, so ein bisschen. Das kam aber eher so, ja, also ich glaube, dass der Motor an sich rotziger klingen kann, aber dieser Endschalldämpfer einfach so was Bassiges daraus macht einfach. Und was noch dazu kommt, ich finde, er war auch noch irgendwie zu leise. Der hat gedröhnt, aber du hast eigentlich wenig Klang vom Motor gehabt. Und gerade bei so einer Clubsport-Variante, die so abgespeckt ist, würde ich mir so ein bisschen racigeren Sound wünschen. Was so ein bisschen, ja, präsenter ist, aber halt nicht irgendwie in Form von Dröhnen oder sonst irgendwas, sondern dieses Rotzige, dass das mehr wäre und das Dröhnen weg. Das wäre schön.
Das wäre schön.
Ja, das fand ich ein bisschen schade. Ich weiß, klar, der wird allgemein bassiger klingen als ein normaler Vierzylinder, einfach weil er 3 Liter Hubraum hat, ist ja irgendwo klar. Ich glaube aber trotzdem, wenn man da eine vernünftige Auspuffanlage ranmacht, dass man da mehr rausholen kann.
Ja, also hoffe ich, dass man da noch ein bisschen was rausholen kann, weil das war jetzt ja auch nur ein Endschalldämpfer und ja, der hat jetzt den Sound nicht unbedingt verbessert. Ob da mehr geht, weiß ich nicht. Hoffe ich, wie gesagt, weil sonst ist der Sound wirklich so der Punkt, wo ich sage, ja, der hat mich enttäuscht.
Ja, geht mir genauso.
Was mich dafür überrascht hat, ist, und das ist für mich, für euch mag das ein kleines Detail sein, für Lukas ist das völlig egal, für mich ist das aber ein wichtiges Detail. Offenes Fenster ohne Zug.
Ah ja, so. Stimmt, das hast du doch gesagt, ne?
Ich finde das immer super wichtig, weil ich fahre, für alle, die mich kennen oder die hier schon viele Folgen gehört haben, ich bin halt super zugempfindlich. Ich fahre grundsätzlich gerne mit offenem Fenster, weil ich auch Frischluft ja mag, wenn es jetzt nicht gerade Minusgrade hat, so wie du das gerne magst. Aber ganz oft ist es halt so, dass das halt mega zieht und genau beim Fahrer dann an der B-Säule sich irgendwie bricht und dann gefühlt direkt auf meinen Hals geht. Das finde ich immer super stressig. Und bei dem Auto, selbst ich bin den ganzen Abend mit offenem Fenster gefahren und fand das super angenehm.
Ach, so schön, das ist ein positiver Punkt. Ja, weil sonst in der Regel eigentlich nimmt Jan eigentlich gefühlt immer, wenn wir fahren, eigentlich einen Schal mit, weil er schon weiß, oh, der hat eben wieder das Fenster die ganze Zeit auf, ich schütze mal schon mal meinen Hals. Das war da gar nicht nötig.
Nee, das war da nicht nötig. Und sind ja nun auch, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, die, also extremer als wir beide kann man, glaube ich, nicht sein, in unterschiedliche Richtungen. Immer mit offenem Fenster und mir eigentlich immer zu kalt. In dem Auto waren wir uns mal einig.
Ja, siehst du. Schön.
Und eine Sache, die ich auf jeden Fall auch noch loswerden möchte. Du hast jetzt ja schon gesagt, das Auto fühlt sich besonders an. Und ich glaube, das Auto fällt auch auf. Denn kannst du dich noch an den Fahrer von dem DBS, Aston Martin DBS, erinnern? Relativ am Anfang, als ich gefahren bin.
Ah ja.
Der kam uns entgegen. Und der, trotz dessen, dass er ja auch am Fahren war, komplett rübergegeiert.
Ja.
In einem Auto, was viel teurer ist.
Ja, stimmt.
So, und das finde ich dann wiederum cool, dass das Auto, klar, es ist gelb und hat gelbe Felgen, deshalb alleine fällt es schon auf. Aber ich glaube schon, dass solche Leute, das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, wer in Aston Martin DBS fährt, wird wahrscheinlich Autointeresse grundsätzlich haben. Dem würde ich jetzt einfach mal unterstellen, der hat wahrscheinlich auch erkannt, dass es ein CS ist.
Ja, denke ich auch, auf jeden Fall. Weil so ein DBS holst du ja nicht, wenn du gar keine Ahnung hast von Autos.
Genau.
Ja.
Und das wiederum fand ich dann auch ziemlich, ziemlich cool.
Aber es haben auch ein paar mehr Leute tatsächlich in der Stadt geguckt, ne, klar. Flasht natürlich auch mit der Farbe, aber der kam auch irgendwie an sich ganz gut an. Auch da, wo wir Bilder gemacht hatten, hatten uns doch ein paar Leute sogar auf den angesprochen und so. Ja. Also ich glaube, der ist auch grundsätzlich sympathisch wirkt.
Ja, wahrscheinlich sympathischer auch als ein 911, weil er eben auch viel seltener ist und die Leute es vielleicht nicht sofort so abstempeln unter, ja, der hat halt einen 911, sondern das ist halt ein Auto, das kann man jetzt, glaube ich, auch schon sagen, das ist halt ein Auto für Kenner.
Ja.
So, die meisten holen sich halt lieber einen 911, weil der wahrscheinlich auch noch alltagstauglicher ist, wobei das Auto auch super alltagstauglich ist. Und wahrscheinlich auch noch wertstabiler und noch einfacher zu verkaufen im Zweifel. Und es halt einfach das Statussymbol ist, 911. Aber wer Bock hat auf Fahren, der ist auf jeden Fall mit so einem Auto hier gut beraten. Ist eigentlich schon eine gute Überleitung zum
Fazit. Ich wollte sagen, wir können eigentlich schon ins Fazit reinstarten.
Dann machen wir das doch.
Fazit.
Willst du beginnen?
Ja, gerne. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich, obwohl ich großer Porsche-Fan bin, die Transaxle Porsche eigentlich weitestgehend uninteressant fand. Nie groß mit beschäftigt. Ich fand immer, die sahen nicht ganz so schön aus, immer so ein bisschen unförmig irgendwie. Und ja, wie gesagt, irgendwie waren die für mich immer nicht so richtig interessant. Und deswegen hatte ich auch nicht so die großen Erwartungen an den 968 CS. Es war einfach so, dass ich gedacht habe, ich finde es super spannend, den mal zu fahren, weil ich halt keine Meinung habe. Und es war auf jeden Fall keine Möglichkeit, mich groß zu enttäuschen oder, ja, also es war mir eigentlich so, dass ich dachte, es ist mir relativ egal, sag ich mal, wie er fährt, so. Bin einfach mal gespannt. Und unterm Strich war ich übelst überrascht von dem Wagen, übelst begeistert. Also er fährt sich wirklich extrem gut, fühlt sich super besonders an und der größte Punkt einfach bei dem Wagen ist, es ist für die heutige Zeit ja eigentlich fast ein Schnäppchen. Also wenn du jetzt überlegst, wie wenig davon gebaut worden, wie wenig es davon gibt, wie selten der Wagen ist, und es ist halt immer noch ein Porsche, und dafür unter 50 halt gute Autos zu bekommen, da brauchst du ja beim 911er gar nicht anfangen zu gucken. Nee. Brauchst du gar nicht mit vergleichen. Und deswegen verstehe ich gar nicht, dass er noch so niedrig ist. Ich glaube, es wird auch nicht mehr allzu lange bleiben. Ist ja jetzt kein Geheimtipp mehr, der Wagen. Der wird ja doch immer mehr behandelt und hat ja schon so einen gewissen Hype. Dafür ist der Preis immer noch relativ human eigentlich immer noch. Aber ich glaube einfach, dass es wirklich diese unterschätzte Alternative zum 911er ist, die in Zukunft deutlich weniger belächelt wird, als es vielleicht früher der Fall war.
Ja, also da gebe ich dir in allen Punkten recht. Ich muss sagen, ich war sehr gespannt auf dieses Auto, einfach weil ich das nun durch das Farbkonzept schon lange auf dem Schirm hatte, weil ich eben halt Gelb-Fan bin. Ich wurde allerdings nochmal besonders angefüttert von Benjamin, der mir ja schon mehrfach im Vorfeld davon berichtet hat, wie gut dieses Auto fährt und der mich ja auch im Vorfeld schon fast dazu genötigt hat, dass ich das Auto unbedingt mal fahren muss, weil er meint, das ist ein Auto, was nochmal ganz anders kommt, wenn man es halt gefahren ist. Von daher an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank, Benjamin, nicht nur, dass du uns das Auto zur Verfügung gestellt hast, sondern auch, dass du mir vorher halt schon, dass du mich schon heiß gemacht hast. Und ja, grundsätzlich Transaxle Porsche bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von. Ich habe allerdings auch, um ganz ehrlich zu sein, keinerlei Berührungspunkte mit den Autos bisher gehabt. Das einzige Auto von den Transaxle Porsche, was mich nochmal richtig, richtig, richtig interessiert, ist der 924 Carrera GT.
Ja.
So, klar. Weil der halt auch so ultra speziell ist, ne? Also das wäre nochmal so ein Auto, was mich einfach von der Historie her auch nochmal interessiert.
Die waren extrem selten, ne?
Ja, ich weiß nicht, wie viele davon gebaut wurden, aber ich glaube ganz, ganz wenig. Ja. So, und ich meine, allein durch den Zusatz Carrera GT, aber auch durch diese, ja, durch die Positionierung innerhalb der Transaxle Autos, ganz speziell. Vielleicht klappt das ja irgendwann mal nach dem F40 dann, ne?
Genau.
Ja, also von daher habe ich mich besonders drauf gefreut, muss allerdings auch sagen, das nochmal ganz kurz vorweg, ich finde diesen Ansatz bis heute kurios. Also ein leergeräumtes Sondermodell mit so geilen Zutaten als Basismodell zu vermarkten mit Preisnachlass. Mega. Würde ich mir wünschen, dass das heutzutage noch geht. Ich habe das perfekte Beispiel meiner Meinung nach gefunden, denn heutzutage ist es ja andersrum. Wenn du jetzt überlegst, 992.2 Carrera T ist ja letztendlich ein Carrera. Gleiche Leistung beim 992.2, 394 PS. Den Wagen gibt's nur mit Handschaltung, mit ein paar spezifischen Optionen, diesem Holzschaltknauf, ein paar Sachen weg. So, kostet aber 13.000 Euro mehr als ein normaler 992 Carrera.
Ja, komplett am Thema vorbei eigentlich, ne?
Genau, also es ist genau konträr zu dem, wie es damals beim 968 angegangen wurde. So, und das finde ich wiederum.
Und nicht annähernd so konsequent eigentlich,
genau,
durchgezogen. Richtig,
das kommt genau, noch dazu. Das kommt noch hinzu. Ja. Ja. Und trotzdem teurer.
Ja.
So, und deshalb muss ich sagen, allein diese Positionierung schon mega. Und nachdem ich das Auto jetzt gefahren bin, kann ich wirklich einfach nur sagen, ultra geil. Also ich finde, das Auto fährt so gut, super analog, leichtfüßig. Ich hatte absolut nie das Gefühl, dass man zu wenig Leistung hat. Im Gegenteil, konnte die Leistung, die man zur Verfügung hat, komplett gut nutzen. Und ich muss sagen, eigentlich einmal mehr, leider fährt er so gut wie erwartet.
Ja.
So, also das ist so ein Auto, was gefühlt, ja, allein anhand des Preises ja irgendwie doch keiner so richtig scheinbar auf dem Schirm hat. Denn du hast es gesagt, für 45.000 Euro einen Porsche zu kriegen, der so viel Fahrspaß macht, der so besonders aussieht und sich anfühlt, es gibt's nicht.
Ja, überhaupt nicht.
Nicht mal ansatzweise.
Nee. Also ich kann jedem wirklich nur nahelegen, der sich überlegt, einen alten Porsche zu kaufen und der den vielleicht noch so ein bisschen belächelt oder wie auch immer, fahrt den mal.
Ja.
Man muss den wirklich mal fahren, einfach.
Ja.
Und dann wird man einen ganz anderen Blick auf den Wagen haben, ein ganz anderes Bild von dem Wagen haben.
Absolut. Also muss man wirklich sagen, und ich erinnere mich noch dran, während wir da Bilder gemacht haben und die Videos gedreht haben, als ich das Auto ein, zwei Mal umgepackt hat, weißt du noch, was du da zu mir gesagt hast?
Nö, nicht mehr so richtig.
Du meintest, das Auto steht dir. Ich sehe dich da drin.
Ja, aber komplett, auf jeden Fall.
Und jetzt muss ich leider sagen, ja, ich mich auch.
Ja.
Das ist ein Problem.
Ja, das musst du schon, einen Achter musst du jetzt schon kaufen. Jetzt den? Ja, und vielleicht Scuderia ja eigentlich auch.
Ja gut, da kann ich einfach sagen, der ist einfach viel zu teuer, das ist nie erreichbar. Aber bei den anderen wird es schon schwierig, ne?
Ja, das ist blöd, ja. Also da muss ich auch sagen, ach, da habe ich ja sowieso ein bisschen mehr ein Auge jetzt drauf geworfen. Also ich sehe dich mehr in dem 968 CS noch als im Achter.
Ja,
alleine, weil er gelb mit gelben Felgen ist. Und gelb mit gelben Felgen auf dem Achter würde ich schon wieder ein bisschen affig finden.
Ja, das wäre auf dem Achter, wäre selbst mir, glaube ich, too much. Ist das alles schwierig hier. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, es gibt viele Autos, die ich gut finde und auch viele Autos, wo ich sage, ja, die machen Spaß. Aber es gibt nicht so häufig Autos, wo ich aussteige und direkt danach denke, den brauche ich eigentlich
ja, verstehe wirklich. Ich, ja. Ne?
Also das passiert nicht so häufig. Deshalb ist es kurios, dass es jetzt in wenigen Folgen zweimal passiert ist. So, davor hatte ich das tatsächlich nicht so häufig. Aber dieser 968 CS hat es mir richtig angetan. Und da kann ich auch die Frage ganz kurz machen, hatte ich Fahrspaß? ja, deutlich mehr auch noch als erwartet. Und du?
Ja, ich auch. Also auch deutlich mehr als erwartet, weil, wie ich schon gesagt habe, ich hatte keine wirklichen Erwartungen an den Wagen und hat mich wirklich von vorne bis hinten begeistert.
Und das Auto steht auch noch zum Verkauf. Also Freunde, jetzt hier meine Bitte an euch. Einer von euch muss zuschlagen, damit ich das nicht tun muss.
Rettet Jan.
Ja, genau. Rettet Jan, damit hier auch zu Hause der Haussegen nicht schief hängt. Also ich glaube, wir können abschließend sagen, tolles Auto, was uns beide überrascht hat und was wir jetzt, glaube ich, mit ganz anderen Augen sehen.
Absolut, ja.
Mega.
Ja, richtig kann cool. Man so zusammenfassen, ja.
Ja, an dieser Stelle dann auch noch ein letztes Mal. Benjamin, vielen, vielen Dank fürs zur Verfügung stellen. Und du weißt ja, wir haben es eingangs gesagt, du bist unser Porsche-Mann. Das heißt, wir kommen wieder auf dich zu.
Definitiv. Und ich würde sagen, es ist an der Zeit, nochmal einen kleinen Ausblick, einen kleinen Teaser auf die nächste Folge zu geben.
Unsere Weihnachtsfolge.
Unsere Weihnachtsfolge, genau.
Da richtig. Sitzen wir dann hier mit Spekulatius.
Oh ja,
mit das ist gut. Mützen auf.
Ja, freue ich mich schon drauf. Schön, hören die ganze Zeit Jingle-Bells im Hintergrund. Ja. Da könnte ein bisschen stressig werden bei so einer ganzen Folge.
Ja, wahrscheinlich.
Ne? Auf Dauerschleife.
Last Christmas.
Oh ja. Nee, dann komme ich doch nicht vorbei. Da hab ich keine Zeit. Aber wir wollen jetzt ja den Teaser geben. Hast du was im Petto?
Ist eine neue Marke.
Genau, ist eine Marke, die wir noch nicht hatten. Es geht auch wieder ins Ausland nach zwei deutschen Fahrzeugen. Nee, drei deutschen Fahrzeugen in Reihe.
Drei
ne?
deutsche Fahrzeuge,
ja. Oha. Ja, geht's mal wieder. Gucken wir uns mal wieder um außerhalb von Deutschland. Und wie Jan schon sagte, eine Marke, die wir noch nicht hatten und die von Enthusiasten auf jeden Fall geschätzt wird.
Und ich glaube, ein Auto, das kann man auch noch spoilern, auf das wir uns beide gefreut haben, aber du ganz besonders.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dabei belassen wir es jetzt, wünschen euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Markiert euch schon mal den zweiten Weihnachtstag, dann sind ja auch alle Familienessen und so durch, dann könnt ihr euch dann die neue Folge gönnen. Und bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und habe noch eine letzte Bitte, die gebe ich euch noch mit auf den Weg. Gerne Rezension dalassen, gerne bewerten bei Spotify, Kommentare schreiben, uns weiterempfehlen. Ihr wisst ja, nur so können wir wachsen, da zählen wir auf euch und ja, ihr macht das schon. Jetzt in der Vorweihnachtszeit habt ihr sicherlich Zeit dafür, auch nochmal eine Rezension rauszuschadern. Also vielen Dank dafür schon mal im Vorfeld und damit bin ich raus und sage Tschüss, bis in zwei Wochen.
Tschüss.